Wir wollen in der Zukunft informieren über Sicherheit im Internet und wir wollen aufklären und weiterbilden Erwachsene und Jugendliche in diesem Bereich. Wir haben es uns allerdings auch vorgenommen, dass dieses Thema Sicherheit im Internet in den Medien besser dargestellt wird und sachgerechter dargestellt wird. Jetzt bleibt mir leider erstmal nur die traurige Mitteilung, dass Herr Engers aus dem Justizministerium und Herr Rechtsanwalt Wählerin leider nicht da sein können, weil sie krank im Bett liegen. Umso schöner ist uns, dass so viele gesund erschienen sind. Großer Dank an das DDD-Forum, das diesen Raum zur Verfügung stellt. Und großer Dank an den DJV Brandenburg, der diese Veranstaltung überhaupt möglich gemacht hat. Vielen Dank auch an Falk Lücke, dass er sich bereit erklärt hat, die Veranstaltung zu moderieren.
Das, obwohl ich kein Mitglied im DJV Brandenburg bin. Sondern bei der Konkurrenz. Egal. Gut. Heute Abend soll es gehen um das Ende der Privatsphäre mit Fragezeichen, vielleicht auch ohne Fragezeichen. Wir werden es sehen. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen, von links nach rechts, Martin Ness. Er ist Toradministrator. Ulf Burmeier. Er ist momentan wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, eigentlich aber Richter hier in Berlin, am Amtsgericht Tiergarten, wenn ich das korrekt in Erinnerung habe. Links von mir haben wir Jakob Erkes als Vertreter der Ingenieure für Kommunikation, der sehr viel über den wirtschaftlichen Aspekte uns erzählen kann. Und ganz links haben wir Burkhard Schröder, der sowohl Journalist ist als auch Vorstand der German Privacy Foundation und damit sozusagen auch Mitveranstalter hier ist. Wir alle haben, also vermutlich mal, schon relativ viel gehört über die Themen, um die es hier heute Abend ein Stück weit geht. Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung, Telekommunikationsüberwachungsverordnung. All diesen Themen ist gemein, dass sie unsere Privatsphäre berühren. Inwieweit und wie stark, das unterscheidet sich. All diesen Themen ist allerdings auch gemein, dass sie politisch derzeit gewollt sind. Genau, das ist auch ein Teil der Privatsphäre. Genau, vielleicht nutzen das jetzt nochmal ganz kurz alle diesen kleinen Moment, um ihre Handys leise zu schalten. Oder ganz auszuschalten, ansonsten könnte man sich hier auch lokalisieren. Ach nee, ich glaube, dafür muss man den Akku rausnehmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass das nicht möglich ist. Das machen wir vielleicht jetzt nicht. All diesen Themen ist gemein, dass die sehr stark und sehr intensiv diskutiert werden, allerdings meistens sehr, sehr spät, nämlich dann, wenn sie bereits beschlossen sind. Wir haben sehr viel Publicity momentan für diese Themen in Deutschland, also im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo sie beschlossen wurden. Das ist vielleicht zynisch, aber dadurch nicht weniger wahr. Mich würde interessieren, wer im Publikum hier fühlt sich persönlich davon betroffen? Ich glaube nicht, dass es eine repräsentative Statistik ist, aber mich würde gleichzeitig auch noch interessieren, wer im Publikum begrüßt diese Maßnahmen pauschal, so wie sie jetzt beschlossen
sind. Soll ich mich outen?
Wollen Sie sich vielleicht kurz selbst vorstellen?
Das habe ich doch schon. Ich bin vom Landeskriminalamt.
Gut, von Berufswegen müsste er sie begrüßen. Ob in dieser Form, sei dahingestellt.
Das werden wir nachher noch sehen.
Genau, das ist auch lange. Wir werden es sicherlich heute Abend noch erfahren. Vielleicht zumindest zu einem Teil. Momentan gibt es einige Gesetzesvorhaben, die auch ein bisschen auf der Kippe stehen, beziehungsweise bereits umgesetzte Gesetzesvorhaben, also Gesetze. Zum Beispiel die Verfassungsänderung in Nordrhein-Westfalen, die eine Online-Durchsuchung ermöglichen soll. Die liegt momentan in Karlsruhe. Und heute ging die Meldung über die Ticker, dass Wolfgang Schäuble sich jetzt doch dazu entschieden hat, das Urteil aus Karlsruhe abzuwarten, bevor er die Online-Durchsuchung denn auch bundesweit durch den Bundestag bringen möchte. Sicherlich ein ganz interessanter Fall, vielleicht auch dieser Meinungswandel. Mich würde interessieren, Wolf Burmeier, ist die Online-Durchsuchung ein Präzedenzfall dafür, wie Politik mit Informationstechnologie heutzutage umgeht? Ist es ein Beispiel dafür, dass vielleicht vorschnell ein Gesetz gemacht wird, was technisch in seiner Umsetzbarkeit etwas zweifelhaft ist?
Also vorschnell ist ja ein sehr wertender Begriff und da möchte ich mich vielleicht doch zurückhalten, aber jedenfalls, glaube ich, kann man festhalten, dass jedenfalls im Bundestag sehr, sehr wenig Wert darauf gelegt wurde, einfach die technischen Grundlagen mal sicher festzustellen. Es gab dann ja letztlich eine ganze Reihe von Anfragen der FDP-Fraktion, die sich bemüht hat, dafür ein bisschen Klarheit zu sorgen und auch die SPD-Fraktion hat einen Fragenkatalog erstellt. Aber für mich haben diese Fragenkataloge vor allem eins gezeigt, die Personen, die im Bundestag professionell damit zu tun haben, den Rechtsrahmen zu setzen, zum Beispiel für die Überwachung privater Rechner. Diese Personen verfügen einfach nicht über das technische Hintergrundwissen. Das ist auch als solches nicht vorwerfbar, aber ich weiß nicht, ob es wirklich im Rahmen solcher Anhörungen und so kurzfristig überhaupt möglich ist, da zu einer gefestigten Grundlage zu kommen. Ich denke auf der anderen Seite, dass die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht vor einigen Wochen gezeigt hat, dass es doch durchaus möglich ist, sich zumindest eine gewisse Grundlage zu verschaffen, auf der man dann auch juristisch fundiert argumentieren kann. Es wurden da 4 oder 5 Sachverständige gehört, zum Beispiel Professor Fitzmann aus Dresden ist wahrscheinlich in diesem Kreis, der ist ja auch Tor-Admin, soweit ich weiß, oder Tor-Betreiber gewesen, sicherlich ein Begriff, oder Herr Fox aus Karlsruhe. Also jedenfalls gab es durchaus Sachverständige, die da eine Reihe von, also die eine ganze Menge Input geliefert haben, die eine Grundlage geschaffen haben für die Diskussion. Und ja, ich denke, dass man da in Zukunft vielleicht ein bisschen darauf lernen kann, dass man einfach ein bisschen mehr Wert darauf legt, einfach technische Grundlagen abzuklären, um sich selber klarzumachen, was geht. Ich denke, dass die Online-Durchsuchung zum Beispiel ein schönes Beispiel ist für eine überschätzte Ermittlungsmaßnahme, um das ganz deutlich zu sagen. Das hat vor wenigen Tagen ja auch der Vizepräsident der Generalbundesanwaltschaft öffentlich gesagt, Rainer Griesbaum heißt der Herr, hat gesagt, dass er zum Beispiel nicht glaubt, dass im Falle der Sauerländer Attentäter die Online-Durchsuchung irgendetwas hätte bewirken können. Ja, also die Polizeibeamten standen dort vor großen logistischen Problemen, sie standen insbesondere vor dem Problem, dass es an technischer Ausstattung mangelte, aber es lag gerade nicht am fehlenden Rechtsrahmen. Und ich denke, dass diese mahnenden Worte von jemandem, der sich sehr gut auskennt, sicherlich von Berufswegen mit der Terrorbekämpfung, dass die auch nicht so ungehört verhallen sollten. Also ganz ungeachtet von der Diskussion um weitere rechtliche Eingriffsmöglichkeiten sollte man sich vielleicht vor Augen führen, dass klassische Ermittlungsarbeit zur Sicherheit in unserem Lande vielleicht einen viel größeren Beitrag leisten kann, als eben zum Beispiel die Online-Durchsuchung.
Die Online-Durchsuchung ist ein Beispiel, die Vorratsdatenspeicherung oder die Datenvorratsspeicherung ist ein nächstes Beispiel. Herr Akers, Sie haben praktisch mit der Umsetzung eben dieser Richtlinie zu tun. Wie gestaltet sich das für Sie auch?
Also das ist außerordentlich schwierig. Ich kann mich den Wort nur anschließen meines Vorredners. Ich glaube, dass die Leute, die darüber beschlossen haben, überhaupt nicht gewusst haben, um was es geht. Die handelnden Personen haben meistens, nach meinem Eindruck, noch Kaisers Telefon irgendwie im Kopf. Das heißt, früher in die Gebührenerfassung, Stopp-Datensatz, Verbindung, Aufbau, Funktionierung, Abbau. Und das speichern wir einfach. Ob nur 80 Tage oder 6 Monate ist egal. Wir sind aber inzwischen im Zeitalter des NGN, im IT-Zeitalter. Und da sehen die Sachen ganz anders aus und sie hätten auch ganz anders formuliert werden müssen. Ich glaube nicht, dass man mit dieser Regelung im Grunde genommen irgendeinen Schritt weiter gekommen ist, um wirklich die Leute zu bekommen, die man eigentlich ursprünglich haben wollte. Ursprünglich. Inzwischen sind ja schon weitere Sachen im Grunde genommen geplant und wir stehen vor der Problem, oder auch meine Kollegen, wie man sowas umsetzt. Denn Sie können sich vorstellen, wenn Sie nur mal im IP-Zeitalter gehen, am Knoten in wenig, wie viele Daten darüber gehen und die sind alle aufzuzeichnen. Ja, und das muss man irgendwie abspeichern. Und wenn man es nicht macht, hat man ja immer die Gefahr, dass irgendwas wegfällt. Das kostet Geld.
Burkhard Schröder? Es gibt eine dritte Komponente neben der rechtlichen und der praktischen Umsetzungskomponente, das ist die mediale Komponente. Ich glaube, man kann mit Unrecht behaupten, dass sich nicht alle Journalisten mit Ruhm bekleckert haben, als sie versucht haben, zu Themen wie Online-Durchsuchung oder Vorratsdatenspeicherung zu schreiben. Haben Journalisten dort tatsächlich versagt an der Stelle auch häufig? Also es gab einige Artikel, insbesondere in der Tat ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Es gab einige Artikel, die sich nicht unbedingt durch fachliche Expertise ausgezeichnet haben. Versagen Journalisten an dem Punkt auch ein Stück weit, dass sie sich nicht genug fachlich kompetenten Rat holen, dass sie nicht selber über genug Fachkompetenz verfügen?
Na, ich glaube, den Vorwurf kann man allen Berufsgruppen machen, insbesondere auch der Berufsgruppe der Politiker, die ja auch noch Geld zur Verfügung haben, um sich Experten heranzuziehen. Bei dem Thema ist etwas zu beobachten, was ich sehr spannend finde, deswegen bin ich auch über Urs Fürmeier sehr glücklich, dass er hier ist, dass es so eine Art von selbstreferenziellem System gab. Die Medien haben das Thema Online-Durchsuchung erst herbeigeschrieben, obwohl es technisch noch gar nicht existierte. Das steht ja in ihrem Aufsatz. Es gab es nicht, es gab es als Absicht. Die Politiker wiederum haben diese Ente, diesen Wunsch, der die Speiste aus dem Acker, der magische Fähigkeiten hat, in private Rechner einzubringen. Die Politiker haben das aufgegriffen und haben es dann erst aufs Tapet gebracht. Das ist ja diese schöne Formulierung, die dann bei der Anhörung vom Verfassungsschützer wiederholt wurde. Wir wollten doch eigentlich nur Internetfestplatten durchsuchen, wogegen ja niemand etwas hat. Und auch die Befugnisse unter Pseudonym als Verfassungsschützer bei eBay einzukaufen, kann ich nicht leben. Aber die Idee, dass es um die Durchsuchung privater Rechner gehe und dass das möglich sei, ist nicht von den eigentlichen Initiatoren in die Welt gesetzt worden, sondern eine Erfindung von der Süddeutschen und eine Erfindung von der Taz. Weil Christian Rath von der Taz nämlich damals einen Aufsatz geschrieben hat, oder Reportage nennt man das ja, hat sich auch an die russische Zeitschrift bezogen, in der die Methode, einen privaten Rechner zu durchsuchen, vorgestellt worden wäre. Ja, und ich habe den Aufsatz gelesen, das ist gar nicht wahr. Weil der Verfasser, ein Staatsanwalt, hat durchaus Ahnung und sagt, das geht ja eigentlich gar nicht, nur wenn kein Fritzchen jetzt zufällig der betroffen ist. Aber die Idee ist ja so schön und entspricht auch dem Mythos des Hackers und entspricht auch dem leichten Grusel, was die Guten gerne bei ihren Rezipienten hervorrufen. Der Staat ist uns sozusagen ganz nah, sie können ja alles. Dass der Mythos, es gäbe eine technisch einwandfreie, durchsetzbare Möglichkeit, mit einer quasi behördlichen Software private Rechner zu durchsuchen, dass dieser Mythos sich so verfestigt hat, dass insgesamt nur eine Handvoll Journalisten sich getraut haben zu sagen, das ist eine Ente. Ich habe das in den Epo-Jetzt geschrieben, er hat sich das getraut, der stellvertretende Chefredakteur der CT, Kuri, hat es gesagt, das ist ein Windei. Aber immer wieder wird es durch die Medien weiter tradiert. Und jetzt vermischt sich diese Sachlage Online-Durchsuchung und Vorratsdatenspeicherung zu so einer Gemengelage, dass die Bevölkerung oder die, sagt das mal, die sind ja alle Experten, die DAOs denken jetzt, die können das ja. Die DAOs sind eingeschüchtert. Und mit allen Maßnahmen, sei es mit dem, was der Schäuble nur wünscht, wie diese Software nicht mehr geben wird, und auch mit der Vorratsdatenspeicherung, selbst wenn es die denn gäbe, der wird nichts erreicht. Deswegen bin ich gegen Ihre Meinung. Es ist so gut gemeint. Das ist wie das Cannabisverbot. Ist noch viel schlimmer, weil es noch weniger erreicht als das Cannabisverbot, weil die Kriminellen, die man mit den Gesetzen, 20 Gesetze, die seit dem 11. September gegen Terrorismus erlassen worden sind, mit diesen Gesetzen, da gehört auch das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, wird man keinen einzigen Kriminellen fangen. Nur Klein Christian, den Eierdieb, den Windows-DAO, der von Verschlüsselung nie was gehört hat und der wahrscheinlich seinen Computer so weiter praktiziert, wie Bill Gates das vorgesehen hat. Und deswegen ist das Ganze eine Maßnahme, die sich eigentlich gegen die Bevölkerung als solche richtet, den Kollateralschaden. Wir besuchen erstmal alle, kriegen einen Eierdieb und tun so, als wenn wir jetzt die Bösen gefangen hätten. Deswegen ist das hochgefährlich und muss auch mit allen legalen Mitteln meines Erachtens bekämpft werden. Medial, das machen die Journalisten nicht, weil die genauso beratungsresistent sind wie Lehrer. Also ich kenne eine Handvoll Kollegen, die verschlüsseln, aber feierlich drüber schreiben. Leihlecker, der Papst des investigativen Journalismus, der liest doch nicht mal seine E-Mail, wahrscheinlich liest die Sekretärin die vor. Also das ist sozusagen
das der Standard. Das dürfte auf jeden Fall sehr sicher sein, wenn die Sekretärin
ja liest. Und deswegen muss man eigentlich die Leute ein bisschen aufmischen, dass man die Strafverfolger, die denken, die könnten etwas, mit den Leuten, die wissen, dass es nicht geht, dazu gehören auch Juristen zu meiner großen Überraschung, und mit Leuten, die das medial volkstümlich vermitteln müssen, dass auch sein Christin das Verständnis hat, mit ihm ein bisschen zusammenbringen. Deswegen ist sie auch hier.
Auch deswegen. Aber es gibt ja eine ganz praktische Komponente des Ganzen. Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches betrifft unter anderem auch Leute, die ganz praktisch versuchen, Anonymität im Netz hochzuhalten. Wir haben jetzt einige Beispiele aus den letzten Monaten bezüglich Anonymisierungsservern, eigentlich schon seit mehreren Jahren mit unterschiedlichen Effekten und unterschiedlicher Reichweite. Wir haben einen Tor-Server-Admin auf dem Podium sitzen. Was bedeutet die Umsetzung der aktuellen Rechtsmaßnahmen für den praktischen Betrieb?
Ja, die Anforderungen, die jetzt durch § 113 TMG oder § 110G vom Strafprozessordnung und § 100 kommen, die treffen überhaupt Anonymisierungsdienste sehr, sehr stark. Also zum Ersten ist es die Vorratsdatenspeicherung. Man kann sich einen Anonymisierungsdienst so vorstellen, dass der sich sozusagen dazwischen schaltet und die Absenderkennung durch seine eigene Kennung ersetzt, das weiterschickt zum nächsten Server, der wieder diesen Austausch macht und so weiter. Und diese Daten sind jetzt im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung nach § 113 zu protokollieren. Das ist der erste Punkt. Wir haben, um uns mal abzuschätzen, bevor das Gesetz konkret bekannt war, anhand dessen, was im Vorhinein diskutiert wurde, mal einen einwöchigen Test gemacht, das hochgerechnet. Also wir kommen auf beachtliche Datenmengen, die allein die in der Hochzeit zum Beispiel nicht zur Verfügung steht, wo wir zusätzlich investieren müssen. Das heißt, dass da eine zum einen eine höhere technische Anforderung kommt, dass die Daten zur Verfügung stehen müssen, gespeichert werden müssen, dass man sich darum kümmern, dass die da sind. Des Weiteren muss man eine Anfrage von Behörden diesbezüglich zeitnah beantworten. Es ist so, dass die meisten Tor-Server privat betrieben werden. Für einen Tor-Admin, der privaten Rechner laufen hat, heißt das, er kann nicht mehr in Urlaub fahren, er kann nicht nicht wegfahren und 14 Tage lang nicht erreichbar sein. Ist nach dem Gesetz wirklich zu interpretieren schwierig. Also man muss sich diesbezüglich Gedanken machen. Und ein weiterer Punkt ist, ich glaube, das war § 100 Strafprozessordnung, dass ein Anonymisierungsdienst die Daten, die er speichert, auch im Realtime live zur Verfügung stellen muss. Also ähnlich wie die SINA-Box bei den großen Providern, muss auch der kleine technische Betreiber eines Seemailers oder eines kleinen Tor-Servers die technischen Voraussetzungen in Bereitschaft haben, für im Bedarfsfall die Daten über eine noch nicht bestimmte, sicher in den Durchführungsbestimmungen definiertes Realtime-Interface zur Verfügung zu stellen. Das heißt, auch wieder, er kann nicht weg, er muss erreichbar sein. Und das dritte, § 110 Strafprozessordnung, die Online-Durchführung für Anonymisierungsserver ist bereits beschlossen, erledigt, kann durch repressive Maßnahmen erzwungen werden. Und dem wird sich wohl ein einzelner privater Betreiber eines Anonymisierungsdienstes, also eines Servers in Zukunft nicht mehr antun. Also gegen diese drei neuen Gesetze ist man als Einzelner hilflos. Demzufolge gehen 180 Tor-Server von 200 Deutschen offline. Sämtliche deutschen E-Mailer werden privat betrieben, gehen offline. Das kann man ab 2009 nicht mehr privat nicht mehr betreiben.
Warten wir mal.
Aber also das sind eben jetzt die drei Punkte, die jetzt den Betrieb einer anonymen Infrastruktur im Netz starten.
Ich wollte mal was nachfragen. Was können die denn mit den Daten eigentlich anfangen? angefangen? Also du hast mal irgendwie was, also 200 Gigabyte im Monat oder so?
Nee, ich habe über ein halbes Jahr, man kann die jetzigen Logfiles unwesentliche Sachen weglassen. Wenn man jetzt weiß, was drinstehen muss, kann man die ein bisschen nachbearbeiten. Also ich komme für meinen Server auf 500 Gigabyte.
Mit wie viel User?
Null, öffentlich zugänglich.
Okay.
Aber stabile 2 Megabit pro Sekunde Traffic. Also der monatliche Traffic liegt bei 5 bis 6 Terabyte.
Das ist dann. Und was machen? Was kann man mit den Daten jetzt machen?
Ja. Es sind diese also Tor und Mixminion, Mixmaster sind jetzt Netze, die international aufgestellt sind, wo die Rechner weltweit verteilt sind. Beispiele China, Malaysia, den vielen einzelnen Server. Im Tornetz sind die USA sehr stark vertreten, Frankreich, Griechenland. Also sozusagen ein weltweit verteiltes Netz. Und die Route, die die Datenpakete nehmen, gehen über mehrere Server, sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens einer im schwer erreichbaren Ausland steht. Und zum anderen muss man sehen, dass man die Zuordnung der Datenpakete ja nicht so genau treffen kann. Also mein Server hat letztens Schluss gesagt bei 8100 und noch was gleichzeitig bestehenden Verbindungen. Und jetzt kommt jemand, will meine Logdaten haben und sagt um 12.14.30 eine Verbindung. Ja, ich hatte 8000 für die Zeit. Dann kann man diese 8000 aussplitten, der nächste hatte 8000. Es ist also sehr, sehr schwierig, technisch diese Daten aufzuwerten. Gerade auch die internationalen Aufwärmen. Was anderes ist es zum Beispiel bei Java Anon Proxy, der in Deutschland steht. Und es gibt noch kleine Projekte, die vielleicht leichter aufzuwerten sind, aber gerade die internationalen Netze sind sehr schwer aufzuwerten. Ich möchte aber noch mal kurz was sagen, was schon angesprochen wurde, dass die mit den Mitteln, die den Strafverfolgern zur Verfügung stehen. Also ich hatte jetzt in den letzten 12 Monaten einige Ermittlungsverfahren, sodass ich das schon ganz fließend abgeben kann. Die ersten haben mich ein bisschen beunruhigt, aber es kommt wirklich Routine rein. Die Sache ist immer dasselbe. Es meldet sich jemand, der zum Verhör vorgeladen oder ähnliches. Und auf den Ermittlungsakten und so geht dann hervor, wir haben die IP-Adresse ihres Servers oder wir haben früher was nochmal die Absenderadresse ihres E-Mailers. Und damit wurde jetzt zum Beispiel Kreditbetrug oder Leistungserschleichung oder ähnliches begangen. Dann kann ich jetzt rechtzeitig den ermittelnden Beamten die Sache eines anonymisierten Servers erklären. Und ich stelle immer wieder fest, alles, was die Beamten in der Hand haben, ist die IP-Adresse. Die haben sie auf einem Log und schreiben sich die auf und fertig. Ich weiß aber aus den technischen Hintergründen, was ich weiß, in dem Log steht eine Menge mehr drin. Da steht der Browser drin, da steht das Betriebssystem drin. Da sind einfach Spuren da, sagen wir mal, die im Rahmen einer normalen Ermittlung einfach aufgenommen werden müssen. Zum Beispiel. So, dann geht es weiter, zum Beispiel die Sache mit dem. Ich nehme mal zwei Beispiele, konkrete Beispiele. Kreditbetrug in Düsseldorf wurde begangen. Mit falscher Identität, dazugehörige Kontonummer, Kreditkarte und so weiter. Jedenfalls hat jemand über jemand anders komplett Bescheid gewusst. Dann alles, was die Ermittlungsbehörden ermittelt haben, ist meine IP-Adresse. Also die IP-Adresse von meinem Server. Das finde ich ein bisschen traurig. Das war dann die Frage, warum macht man keine normale Ermittlungsarbeit und versucht abzuschätzen, welche Personenkreis konnte an diese Daten rankommen. Welche Personenkreis hat von diesen, hat jetzt noch das technische Know-how, einen Anonymisierungsserver zu nutzen. Ich würde sagen, das ist immer noch deutlich überdurchschnittlich. Und so könnte man zum Beispiel auch mit Schulung der Ermittler über Spurensuche im Internet oder bei Internetstraftaten eine Menge erreichen, meiner Meinung nach. Ein anderes Beispiel war eine Drohung für eine, etwas höher gestellte, jetzt nicht gerade hochgestellte, aber etwas Persönlichkeit, eine öffentliche Persönlichkeit, alles, was es gab, war die Abwehr, war meine Absenderadresse. So, da ist doch die Frage, wer hat einen Grund dazu drohen, der aufgrund die Sprachwahl war katastrophal. Also es gibt dann eine Menge Anhaltspunkte, wie man, genauso wenn jetzt ein Brief gekommen wäre ohne Absender, dann hätten die Ermittler ihr ganzes Know-how da reingeworfen und hätten das Umfeld abgesteckt und so weiter. Sobald es aber ums Internet geht, wir haben eine IP-Adresse, fertig. Und da würde ich sagen, ist es ein wesentlicher Punkt, die Ermittler zur wirklichen Verbrechensbekämpfung weiter zu schulen. Und wir in der Privacy Foundation haben das mit als Schwerpunkt. Also wir wollen nicht Anonymität um jeden Preis, sondern wir wollen auch mit den Strafverfolgern im Rahmen dessen, was wirklich kriminell ist, auch zusammenarbeiten. Für Schulung und Ähnliches.
Ich denke, eine fundamentale Opposition ist bei den wenigsten Bürgern dieses Staates festzustellen, dass sie überhaupt nicht zusammenarbeiten wollen. Ob das schade ist, sei mal dahingestellt. Es gibt auf jeden Fall Leute, die auch nicht zuletzt Geld mit dem Internet verdienen, weil sie wirtschaftlich tätig sind. Für die sind diese ganzen Maßnahmen jetzt auch tatsächlich einfach monetär relevant. Lässt sich das in irgendeiner Form beziffern, was die aktuellen Maßnahmen wirtschaftlich bedeuten?
Ja, das ist ein großes Geheimnis. Also als der erste Referentenentwurf für die TKÜ und Vorratsdatenspeicherung in die Öffentlichkeit gegeben wurde, das waren 230 Seiten. Wie würde man so sagen, schweres Deutsch. Und da stand da drin in der Einleitung, nach unseren Erhebungen des Bundesjustizministeriums wird diese ganze Maßnahme Vorratsdatenspeicherung für 700.000 Euro im Jahr kosten. Jeder, der das gelesen hat, wusste, was hier ist, dem ist der Löffel aus der Hand gefallen. Es ist jetzt die Rede davon, dass die klassischen Telcos, also die Leitungsvermittlung, Mobilfunk und Festnetz, jetzt schon reden von etwa 70 bis 90 Millionen an Vorlaufkosten. Die IP-Wirtschaft, das ist ja vertreten durch den Depotverband, redet von 380 Millionen. Meine persönliche Schätzung ist, wir werden noch mit 700 Millionen nicht auskommen. Wenn man die Forderung, die jetzt in den Paragraphen 113a des TKG so umgesetzt wird, wie sie gemeint ist, und vor allen Dingen, wie sie von Ermittlungsbehörden interpretiert werden, dann ist ja klar, wenn ich ein Gesetz habe, was nicht genau abgegrenzt ist, dann wird natürlich der Hunger immer mehr größer werden. So, und dann wird jeder, der meint, noch nicht ganz betroffen zu sein, Provider, wird dann unter Druck gesetzt, innerhalb von 12 Monaten die Sachen, ich sag jetzt mal, vorzubereiten, obwohl noch gar kein Anlass da ist. Das würde bedeuten, er müsste diese Maßnahmen aus seinem Bruttomarge erstmal vorfinanzieren. Da ist noch gar kein einzelner Vorgang da gewesen. Und das, denke ich mal, wird die mittleren und kleinen Provider, die wir heute noch kennen, sowas wirtschaftlich in ihren Marken beeinflussen, dass die ihre Arbeitsplätze, ihr Geschäftsmodell möglicherweise einstellen müssen.
Eine Einstellung des Providerbetriebs steht für kleine vielleicht tatsächlich zu befürchten. Für die größeren mit Sicherheit nicht. Die werden es auf ihre Kunden umlegen. Früher oder später zumindest. Das ist auch ein Punkt, genau, das wollte ich auch noch sagen. Zwischenfragen sind jederzeit sehr gerne willkommen. Wer möchte, bitte kurz aufzeigen. Ich nehme daran. Wir reden also von einem ganzen Dickicht an Maßnahmen. Wir reden von einem ganzen Geflecht an verschiedenen Effekten, die diese Zeit haben. Es gibt sehr große Unterschiede. Ich hatte bereits eben einmal kurz angesprochen, die Online-Durchsuchung nach dem nordrhein-westfälischen Modell, die jetzt gerade in Karlsruhe zur Evaluation vorliegt. Ich selber schreibe momentan etwa alle 2 Monate eine E-Mail an die Pressestelle des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen und frage immer die gleiche Frage. Wir kennen uns inzwischen ganz gut. Man antwortet mir inzwischen auch sehr gerne. Es ist auch immer die gleiche Antwort. Meine Frage lautet, gibt es einen Präzedenzfall? Es gibt keinen. Zumindest als ich das letzte Mal nachgefragt habe, vor einem Monat etwa oder anderthalb Monaten, da gab es noch keinen. Es wird wieder Zeit, dass ich diese E-Mail schreibe. Ich denke, es wird sich aber nicht wesentlich geändert haben. Warum dann dieser ganze Aufwand, jetzt das Ganze auf Bundesebene durchzuziehen? Gibt es dafür eine logische Erklärung?
Ja, also eine logische Erklärung. Ich will da jetzt einfach auch nicht vorgreifen, warum die Begehrlichkeiten namentlich im Bundesministerium des Innern da so groß sind. Ich teile zu guten Teilen die skeptische Einschätzung zur Wirksamkeit der Online-Durchsuchung. Ich glaube, dass man in der Tat damit sehr wenig erreichen kann. Ich würde nicht ganz so weit gehen wie Herr Schröder und sagen, sie bringt überhaupt nichts. Ich denke schon, dass sie eben gerade gegenüber solchen Gefährdern, wie es immer so schön heißt, effektiv eingesetzt werden kann, die sich eben gerade nicht schützen. Ja, also wer seinen Windows-Rechner verwendet, wie bisher und am besten auch noch E-Mail-Anhänger stets und ständig öffnet, der ist natürlich auch ein lohnendes Ziel für eine Online-Durchsuchung. Und natürlich gibt es dann weiter technische Probleme, aber dem wird man möglicherweise auf die Schliche kommen. Nur der Personenkreis, ja, der zur Legitimation der Online-Durchsuchung herangeführt wird, immer wieder, das sind Hightech-Kriminelle. Ja, das sind jetzt mit Ausnahme vielleicht der Kieler Kofferbomber, wo man überrascht sein konnte, wie wenig Know-how dahinter steckt. Aber aber von dieser Ausnahme abgesehen, hört man jedenfalls immer wieder aus Kreisen der Ermittlungsbehörden, dass das Leute sind, die ihr Handwerk verstehen. Und wenn sie es bislang noch nicht tun, dann dürfen wir davon ausgehen, dass die Terroristenhandbücher da in bald ein Kapitel Linux enthalten werden. Und dann sieht es mit der Online-Durchsuchung einmal ganz, ganz schlecht aus. Also mit einem Wort, ich verstehe es selber nicht so ganz. Ich kann das letztlich nur noch politisch mir erklären. Ja, dass man aus irgendwelchen Gründen davon ablenken will, dass eben Geld für klassische Ermittlungsarbeit fehlt. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz eingehen auf dieses Stichwort IP-Adressen. In der Tat ist es sehr häufig in Ermittlungsverfahren, wo es um Internetkriminalität geht, also über das Internet begangene Kriminalität, dass man als einziger Ermittlungsanhalt die IP-Adresse hat. Und das Bild, das hier gezeichnet wurde, wie man sonst weiter ermitteln könnte, das mag in einer idealen Welt sicherlich zutreffen. Nur im Dienstzimmer des typischen Staatsanwalts herrscht nicht ein solches ideales Bild. Da türmen sich jeden Tag 100 oder 150 Akten. Ja, das heißt, also man hat für jede Akte wenige Minuten Zeit und da ist einfach schlicht und ergreifend die Kapazität nicht da, um ein solches ideales Ermittlungsverfahren zu führen. Und dann sind die Kollegen in den Staatsanwaltschaften einfach händeringend darauf angewiesen, dass sie mit der IP-Adresse irgendwie weiterkommen. Ja, man muss sich einfach klar machen, wie die Justiz ausgestattet ist. Ich will das jetzt gar nicht auf Berlin projizieren, aber gerade das Beispiel Nordrhein-Westfalen, da habe ich gute Freunde, die da in den Staatsanwaltschaften tätig sind, ist da sicherlich nicht besser. Ja, das muss man einfach ganz klar sehen. Und deswegen, die IP-Adresse ist einfach das zentrale Anknüpfungskriterium. Und ich glaube allerdings nicht, dass die Vorratsdatenspeicherung auf diesem Gebiet ganz viel mehr bringen wird. Also jedenfalls, was ich so gehört habe von Kollegen, ist, dass diese 80 Tage, die bislang gespeichert werden, eigentlich fast immer ausgereicht haben. Also das sind absolute Ausnahmefälle, wo also die 80 Tage Speicherdauer eben längst überschritten waren, weil aus welchem Grund auch immer das Ermittlungsverfahren relativ lange angedauert hat. Also wie gesagt, ich will mich letztlich nicht dazu äußern, warum man so eine große Welle, sage ich jetzt mal, politisch macht um die Online-Durchsuchung. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass da auch in gewisser Weise Nebelkerzen geworfen werden. Ich denke, es gibt alle Gründe, unseren Ermittlungsbehörden den Rücken zu stärken, aber ich denke, es gibt andere Bereiche, wo man das wesentlich effizienter tun könnte, als ausgerechnet durch Online-Durchsuchung und Vorratsdatenspeicherung.
Die Online-Durchsuchung ist ja auch insofern ein sehr interessantes Feld, als dass sie ja nicht gerade wegen Überausstattung gerade glänzt. Es gab eine Anfrage der Linken, ich glaube im Dezember letzten Jahres war es, auf die Frage geantwortet wurde, wie es denn tatsächlich jetzt implementiert werden soll. Und was dort vorgesehen war, waren zwei Programmiererstellen beim Bundeskriminalamt, a 40.000 Euro aus dem Programm zur Stärkung der inneren Sicherheit. Ich denke, wer hier im Raum die Tarife, die aktuellen vor allem, für Programmierer kennt, der kann sich leicht ausrechnen, was man für 40.000 Euro im Jahr momentan so auf dem Markt bekommt. Entweder jemand, der dringend eine Festanstellung sucht, und die wird beim BKA vermutlich garantiert sein, und vielleicht auch sehr gute Karrierechancen, das könnte sein, aber ansonsten ist es doch ein relativ spartanisches Bild.
Interessant ist ja, dass immer geschrieben wird und gesagt wird und immer wiederholt wird, die findet schon statt, Herr Kloß hat das im Fernsehen gesagt, das machen wir ja schon. Aber es ist noch nie passiert. Das geben Sie ja selber zu. Es ist noch keine Software da. Wie soll das auch sein? Also ich frage, worüber reden wir eigentlich?
Sie haben eine Wortmeldung.
Ja, ich habe eigentlich mal eine Frage. Ich habe die Welt eigentlich nach meinen Informationen haben, diese Geschichte von 100 Millionen Euro. Also diese da rein investiert, das Budget jetzt auch schon da. Meines Erachtens ist das, also zumindest was ich gelesen habe, ist das der Grund dafür, dass es überhaupt gibt.
Ja, was können Sie denn programmieren?
Also was diese Zahl angeht, diese 100 Millionen halte ich erstens für utopisch, zweitens müsste sie irgendwo im Bundeshaushalt gerade gefunden werden. Drittens bin ich der festen Meinung, dass 100 Millionen, das BKA würde glaube ich sehr gerne 100 Millionen nehmen, aber ich glaube, die würde man nicht so unauffällig im Budget unterbringen können, dass sie noch keinem aufgefallen wäre.
Also in den Medien sind jedenfalls 200.000 gesagt worden.
Das ist, glaube ich, der aktuelle Stand, ja.
Ich habe wirklich ernsthaft Mitleid mit den armen Leuten, die sich auf diesen Job einlassen, weil die müssen irgendwann ihrem Arbeitgeber sagen, sie haben es nicht hingekriegt.
Lässt sich so pauschal wahrscheinlich auch nicht sagen. Manche Leute könnten ja durchaus zu knacken
sein. Ich muss sagen, leider ging es nicht. Der Betroffene benutzt Ubuntu. Dumm gelaufen.
Auch das ist sicherlich keine Garantie dafür.
Technisch würde ich mal sagen, also im Rahmen, dass man ab und zu mal Freunden hilft, ich habe gelegentlich schon Rechner gesehen mit 20 bis 30 Viren. Also die Leute kommen ohne weiteres rauf, die Software gibt es, die musste bitte auch etwas Neues schreiben. Es gab auch mal einen Aufsatz, Herr Kohl, der auch diese Möglichkeit untersucht hat, aus der, oder angedeutet hat, dass auch die Bundesregierung sich bei Bedarf aus dieser Quelle, die bereits da ist, bedienen könnte.
Aber das ist mein Rechner schon vom Mossad und von der NSA verseucht. Das ist mein BK.
Ich meine, es gibt Leute, die haben 20 Viren auf dem Rechner. Also ohne weiteres sind die Mehrzahl der deutschen Rechner sind zu helfen. Kein Problem.
Gut, also vielleicht kommt nach dem Bundestrojaner erstmal der Bundesbot. Das ist nicht ganz auszuschließen. Mich würde gerade ganz kurz einfach interessieren, einfach als Stimmungsbild von den Leuten im Publikum. Wer glaubt denn, dass sein Rechner vor Aktivitäten des Bundeskriminalamts ausreichend gesichert sei? Genau. Okay. Sie selber auch nicht? Sie auch nicht?
Also ich weiß nicht, dass er für die rechtliche Verordnung
ist. Ich meine nicht den Dienstrechner.
Ich möchte zwei Punkte anführen. Wenn Sie sagen, ich habe auch den Rechner gesehen, aber 50, 100 Viren drauf, wo im Grunde genommen der 95% Leerlauf lief. Aber keiner der Viren hat geschafft, die Fritzbox rüber. Wollte nur, dass das überhaupt was gemeldet werden kann. Die Fritzbox hat bisher in der Grundausstattung dieses Programm abgewehrt. Ja, und wenn der Bild, wenn die Ansage kommt, ne, sollen Sie wirklich das Programm freigeben? Ja, also da muss man schon also sehr minder besichert sein, der dann wirklich alles freigibt. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Noch ein anderer Punkt. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn es dieses wirklich geben sollte, ist ja diese RFS Remote Forensic Software, in welcher Form auch immer, dann muss ich der Staat fragen, wie weit er dann mit seiner E-Government-Initiative kommt. Denn jeder muss doch dann glauben, wenn er denn E-Government macht, dass natürlich etwas untergeschoben wird. Denn der normale Nichtbürger kann das überhaupt nicht auseinanderhalten. Er holt sich eine Software, ein Formular oder was auch immer rum. Und wenn er also befürchtet, von wem auch immer oder eben besonders die Stimmung angehalten wird, dass da was drin ist, der hört das doch nicht tun.
Mit der Steuererklärung gleich noch etwas mehr installieren.
Ich möchte wissen, wie die Wirtschaft Produkte verkaufen will ins Ausland, wenn ich nicht garantieren kann, also wenn es um Software geht, dass sie nicht irgendeinen Backdoor hat, in den vielleicht von Schäuble benutzt werden könnte.
Ich kann das natürlich ausgeschlossen, denn Sie müssen sich vorstellen, wenn es sowas geben sollte, wir müssen unterscheiden zwischen einem privaten Rechner und einem Rechner, der in Firmennetzen wert steht. Wir haben nun mal eine Monorail von Betriebssystemen, die würde ja auch das andere Betriebssystem auf dem Firmenrechner genauso zugreifen, auf den kleinen. So, wenn ich die Möglichkeit habe, dem etwas unterzujubeln, dann habe ich ja im Grunde genommen meine Geschäftsdaten oder was auch immer, kann ich euch ins Netz hängen.
Ja.
Das soll ja
macht aber auch einiges.
Ja, gut, das ist unbewusst, aber man muss ja nun mal den Zusammenhang sehen. Es gibt da schon Unternehmen, die legen da Wert drauf. Nur wenn also versucht wird, dieses auszuheben, dass im Grunde genommen an der eigenen Firmen, an der eigenen Firewall oder an den Firewall-Mechanismen da irgendwas rausgeht oder irgendeine CD irgendwas rauskopiert werden könnte, das macht doch keiner mehr.
Ja.
Ganz kurz dazu?
Nicht unmittelbar dazu.
Okay, denn wir hatten jetzt ein paar Elemente, wo es um die Online-Durchsuchung ging. Aber wir hatten auch schon davon gesprochen, dass die Justiz grundsätzlich nicht unbedingt überausgestattet ist, beziehungsweise die Ermittlungsbehörden. Bei der Online-Durchsuchung ist der Richtervorbehalt immer gerne angeführt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich dann tatsächlich als Richter auch noch von einem Staatsanwalt einen Antrag bekomme, der auch entsprechend vorgeprüft wurde? Also fachlich vorgeprüft wurde, ob er denn tatsächlich Sinn ergeben könnte.
Also gut, ich meine, wenn ich das bislang richtig sehe, soll es ja da zunächst mal um das Bundeskriminalamtsgesetz gehen, das heißt also im Wesentlichen um präventive Eingriffsbefugnisse. Und ich weiß nicht ganz genau, wie da die verfahrenstechnischen Regelungen sein werden, aber ich gehe davon aus, dass jedenfalls zunächst mal es sich tatsächlich um Extremfälle handeln würde, und da würde schon allein um des Image-Schadens willen, der da droht, sicherlich ein sehr solide formulierter Antrag vorgelegt werden mit entsprechender tatsächlicher Grundlage. Da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben Probleme im Bereich von Hausdurchsuchung, ja, dass damit da möglicherweise die Vorarbeiten, einfach gerade weil es ein Massenverfahren ist und weil die Ressourcen so knapp sind, dass da die Vorarbeiten mitunter zu wünschen übrig lassen, jedenfalls nach Ansicht des Verfassungsgerichts. Aber
das ist ja jetzt nicht etwas, ist ja nicht ein Spezifikum der Hausdurchsuchung, wenn wir jetzt ein Gutachten des Max-Planck-Instituts für Strafrecht in Freiburg zur Telekommunikationsüberwachung betrachten, dann ist es ja sehr identisch.
Richtig, man muss einfach sehen, dass das natürlich ermittlungsrichterliche Routine ist, und ich bin als Ermittlungsrichter da auf die Vorarbeit der Staatsanwaltschaft angewiesen. Also ich habe auch wiederum kapazitätsmäßig gar nicht die Möglichkeit, jedes Ermittlungsverfahren bis ins letzte Detail nachzuprüfen. Ich muss darauf vertrauen, dass das, was der Staatsanwalt in seinen Antrag schreibt, jedenfalls was die tatsächlichen Grundlagen angeht, so der Wahrheit entspricht oder zumindest dem Ermittlungsstand. Mhm. Ja, ich muss einfach glauben, dass die Zeugen das gesagt haben, was sie gesagt haben. Da habe ich schlicht und ergreifend keine andere Möglichkeit. Was ich als Richter tun kann, ist im Wesentlichen eine rechtliche Prüfung. Ich kann also schauen, ob die Tatsachen, die mir unterbreitet werden, tatsächlich dem Tatbestand irgendeiner Eingriffsnorm, zum Beispiel 100a der Strafprozessordnung für die Telekommunikationsüberwachung, ob sie den tatsächlich erfüllen. Aber damit ist letztlich mein Prüfungsspielraum auch erschöpft. Mehr kann ich da praktisch jedenfalls nicht lassen. Und wie das dann im Einzelfall gehandhabt wird, das ist natürlich eine Frage des einzelnen Kollegen, ist letztlich auch eine Frage der richterlichen Unabhängigkeit, wie weit er da tatsächlich einsteigen will. Aber ich würde an diesem Punkt gerne noch auf eine Frage zu sprechen kommen, die vielleicht so eine Ebene höher liegt. Wir haben ja eben schon ganz oft angeschnitten, so dieses Stichwort Freiheit und Sicherheit, wie weit man das abgrenzt. Und ich denke, dass es letztlich da wirklich um eine politische Frage geht. Und was mir so oft zu denken gibt, ist, dass Freiheit und Sicherheit so als Gegenbegriffe verstanden werden. Das heißt also, je mehr man an Freiheit aufgibt, desto mehr Sicherheit erlangt man. Auf der anderen Seite, denke ich, steht man letztlich vor der Erkenntnis, dass eine absolute Sicherheit niemals zu erreichen sein wird. Ja, selbst wenn wir alle schon mit 14 unsere Fingerabdrücke abgeben müssten und alles über uns gespeichert würde, unsere sämtlichen Vorlieben, immer würde es irgendeine Möglichkeit geben, diesem Überwachungsnetz zu entkommen. Mit anderen Worten, ja, wenn man sich das mal so ein bisschen mathematisch vorstellt, ja, man kann sich vielleicht asymptotisch annähern, so einem Idealbild von Sicherheit, aber so groß man auch den Überwachungsdruck, sage ich mal, oder den Planungsdruck macht, ideale Sicherheit wird es nie geben. Und deswegen stelle ich mir vor allem als Staatsbürger, weniger als Jurist, die Frage, wann ist denn eigentlich mal quasi genug an Freiheit geopfert? Das ist eine Frage, die interessanterweise vor kurzem in Karlsruhe auf den Bundesinnenminister gestellt wurde und auf die er sehr ausweichend geantwortet hat. Und deswegen wollte ich Sie hier einfach mal ins Spiel bringen. Wann ist quasi ein Niveau erreicht, wo wir sagen, wir haben jetzt genug an Freiheit geopfert, wir haben genug an, um ein Schlagwort zu benutzen, an Überwachung. Ja, und mit den Sicherheitslücken, die jetzt noch bestehen, mit denen möchten wir als Demokratie leben, einfach weil wir uns als freiheitliche Gesellschaft verstehen. Ja, weil wir einfach wissen, es gibt keine perfekte Sicherheit. Das würde mich einfach interessieren. Und ich muss für mich persönlich sagen, dass jedenfalls die Vorratsdatenspeicherung mir da eine Spur zu weit geht. Also die Möglichkeit oder das Wissen, ja, dass ich jetzt von meinem Dienstanschluss zum Beispiel in Karlsruhe mit Freunden, die zufällig Journalisten sind, lieber nicht mehr telefoniere. Ja, man weiß ja nie, wenn dann irgendwie mal was durchsickert, wenn die zum Beispiel über irgendein laufendes Verfahren irgendwas schreiben und dann heißt es Geheimnisverrat und dann ist in den Protokollen zu sehen, dass ich mit dem Journalisten XY telefoniert habe, dann habe ich möglicherweise ein Ermittlungsverfahren am Hals, auch wenn ich dann überhaupt nichts zu tun hat, wenn es irgendein anderer Kollege war, der irgendwas hat durchsickern lassen. Das ist einfach eine Vision von Überwachungsstaat, die ich persönlich einfach nicht mehr für vertretbar halte. Ja, da reicht mir persönlich dieser Sicherheitsgewinn nicht aus. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Frage ist, die viel zu wenig bislang in der Öffentlichkeit reflektiert wird. Man sagt, natürlich möchte ich mehr Sicherheit. Ja, ich erlebe als Strafrichter jeden Tag, so wozu es führt, wenn wir zu wenig Sicherheit haben. Das ist selbstverständlich furchtbar. Und auch die Visionen von Terroranschlägen sind selbstverständlich furchtbar. furchtbar. Aber ich frage mich, ist es das wirklich wert? Erreicht man so viel Sicherheitsgewinn mit diesen massiven Freiheitseinschränkungen, wie wir sie aktuell erleben?
Kafnes arbeitet ganz praktisch an Freiheiten. Mit dem Tor-Server arbeitet er auch an Freiheiten für Leute, die in anderen Ländern online gehen, die vermutlich ein sehr viel höheres Maß an Sicherheiten haben, beispielsweise in China, also zumindest rein formal, praktisch vermutlich nicht unbedingt. Wie sehen Sie es?
Also, ich würde auch von einem etwas höheren Standort also mal betrachten und meine Argumentation ist oft, es gibt die UN-Menschenrechtscharta, die 1948 mit den Erfahrungen der Diktatur beschlossen wurde. Es gibt die Grundrechtecharta in der EU, es gibt das Grundgesetz. Und durch all diese Grundrechte zieht sich zum Beispiel das Recht auf unbeobachtete, also das Postgeheimnis, was man jetzt im Sinne der UN-Menschenrechtscharta sicher auf E-Mail erweitern kann und so. Und dieses Recht, sich privat in der privaten Kommunikation, genauso wie in den vier Wänden, wie man sich innerhalb seiner Wohnung privat äußern kann, ist meiner Meinung nach dieses Recht auf private Kommunikation im Internet über jedes Medium, solange es eine Kommunikation im privaten Bereich ist zum Beispiel einfach ohne einen schweren Verdacht, einen wirklich schweren Verdacht einfach tabu. Und diese Grundrechte, die damals mit den bekannten historischen Hintergründen beschlossen wurden, sind für mich, also aus meiner Sicht, dienen auch dazu, Sicherheit zu schaffen. Und zwar Sicherheit gegenüber einer Diktatur. Und es ist, das ist meine ganz private Sicht jetzt, also ich finde die Einhaltung der UN-Menschenrechtscharta oder überhaupt der auf dieser Ebene, die Einhaltung der Grundrechte, ist das, was eine Demokratie von einer Diktatur unterscheidet. Der Übergang ist fließend, die Entwicklung ist betrifft nicht nur die Online, also betrifft nicht nur Online, sondern nicht nur Vorratsdatenspeicherung. In Bayern wird die Polizei zum Beispiel mit Tätern ausgerüstet, die von der UN als Folterwerk vollgerichtet sind, wo wir uns tendenziell in den letzten Jahren in der Gesetzgebung versuchen, uns daran entfernen. Und mein kleiner Beitrag, ganz kleiner Beitrag, ich bin kein Politiker, ich bin halt kein Nerd, IT-Feld oder sonst sowas, ist halt einen Server laufen zu lassen, der sowohl von Libanon aus, von China, also der in diesem weltweiten Netz einen Kommunikationsaustausch ermöglichen soll. Das Tornet spielte eine Rolle bei den Unruhen in Birma. Da konnten trotz der Internetsperre einiges ausgespielt, eine ganz große Rolle für China, um durch den Firewall zu kommen. Zum Beispiel öfters ich habe eine Webseite, die so mit technischen Sachen beschäftigt. Ich kriege dann Anfragen von Leuten, die wirtschaftlich da sind, die deutsch sind, die sollen mit ihrem Tor-Server in China besser zurechtkommen, mit Tor in China besser zurechtkommen, weil sie nicht mal mehr Wirtschaftsseiten lesen können. Also, wir haben im China-Blog zum Beispiel sämtliche Wirtschaftsinformationen über USA und Europa. Das sind einfach Sachen, muss ich sagen.
Ich würde diese Frage ganz gerne einfach auch ins Publikum geben. Diese Frage, wie viel Sicherheit brauchen wir noch mehr oder wie viel Sicherheit ist noch erreichbar zusätzlich, ohne sich zu weit von seinen eigenen freiheitlichen Idealen zu entfernen, wenn man sie denn hat. Wer würde hier dem zustimmen, dass wir jetzt ein Maß an Sicherheit erreicht haben, auch an Ermittlungsmethoden etc. pp. Wer würde da einfach jetzt sagen, das wäre jetzt dieses Maß erreicht, wo wir keine weiteren Maßnahmen, keine weitere gesetzgeberische Aktivität in diese Richtung benötigen. Gibt es solche
Suggestivfragen?
Natürlich ist es eine Suggestivfrage. Ja, doch.
Du musst einfach fragen, wer würde denn in den Untergrund gehen wollen, wenn es noch immer so ist.
Ich bin mir sicher, dass Burkhard Schröder der Erste wäre. Wir haben zwei Fragen gerade, oder zwei Beiträge.
Die Frage ist nach Sicherheit ist vielleicht auch die falsche. Ich glaube, wenn ich das seit einiger Zeit die Frage schon lange nicht mehr in Sicherheit steht. Weil wir wissen ja, dass diese Kofferbomber waren oder andere, wenig zu machen mit diesen Maßnahmen. Aber viel zu machen ist es zum Beispiel bei der Verfolgung von 33-jährigen Schülerinnen, die zufällig mal eine MP3-Haltung geraten haben, wo 20.000 Strafanträge gleichzeitig angezeigt werden, wo ganze Staatsanwaltschaften überschüttet werden damit. Und wo man sich dann auch noch erlaubt, unverhältnismäßig damit gleich der Zukunft herauszusuchen, auch macht Wohnungen zu durchsuchen wegen Lächerlichkeiten. Und auf der anderen Seite, ich bin sozusagen ich bin der Geschäftsführer von BSV Brandenburg, auf der dritten Seite passiert was ganz anderes. Da wird von Verlagen und von Zeitschriften dann Artikel geklaut. Da wird wirtschaftlich geklaut. Und wenn Anzeigen erstattet werden, dann kann man froh sein, wenn man den Artikel mit 150 Euro bezahlt bekommt, von der Hausdurchsuchung, die man dabei kriegt. Und hier gibt es nicht einfach nur ein paar Integralzeiten, sondern hier gibt es schon größere Geschichten, nämlich zum Richtigen und die Arbeit von Leuten, die sich gegenseitig sozusagen nicht sehen. Wo ist die Verhältnismäßigkeit der ganzen Maßnahmen? Und das Ganze geht ja einfach weiter. Wir wissen ja, die Anträge, die laufen, eine Erweiterung. In der Privatwirtschaft, dass ich direkte Anfragen von Spieleherstellern, von Musikkonzernen geben soll, in Zukunft direkt auf die Daten, die müssen der Vorratsdatenverzeichnung gesammelt werden, zugreifen können und zivilgrundsätzlich führen können. Ich meine, das ist noch nicht beschlossen, aber ich meine, die Anträge sind da, die Vorträge gibt es und wir wissen, wie es kommt. Das dauert nicht mehr lange, wir haben das erste, das zweite kommt bald. Wollen Sie das auch? Oder Jugendliche, der gerade alt ist, sind ein paar Integralreichungen zu machen, man muss die Relationen sehen. Bei der einen ist es die Tatsache, bei der anderen nicht. Das ist grundsätzlich zu sehen, dass ich überhaupt bei den Dingen Sachen gewisse Dimensionen an. Das ist auch was. Bei der Verhältnismäßigkeit ist ja eigentlich immer noch eine Unterschiede. Und ich wollte natürlich auch in Zukunft zeigen, wie ich die Kleinigkeiten, die Privatwirtschaft
Vielleicht dazu nur mal so das Stichwort gesellschaftliche Debatte ist. Wenn Sie jetzt sagen Kleinigkeiten, MP3-Dateien runterladen, dann ist man schnell beim Stichwort Bagatelle. Und in der Tat ist ja im Zusammenhang jetzt mit der letzten Urheberrechtsnovelle auch eine sogenannte Bagatellklausel diskutiert worden, wonach also zum Beispiel das Runterladen der ein oder anderen MP3-Datei eben gerade keine Straftat mehr darstellen sollte. Die ist im Gesetzgebungsverfahren aber gestrichen worden. Ja, wir müssen also davon ausgehen, dass unsere Volksvertreter der Ansicht sind, dass das kriminelles Unrecht darstellen soll. Ja, ich persönlich sehe das anders, jedenfalls im Bagatellbereich. Ich denke, da hätte auch eine Ordnungswidrigkeit gereicht. Ist aus meiner Sicht nicht vergleichbar mit einem Diebstahl zum Beispiel, gerade weil es eben niemanden konkret Geschädigten gibt. Ja, es ist ja eine Fiktion zu sagen, dass eine solche MP3-Datei sonst gekauft worden wäre. Ja, eine CD, die ich im Laden klaue, die ist hinterher schlicht und ergreifend weg. Da ist jemandem ein konkreter Schaden entstanden. Wenn ich aber auf der anderen Seite eine Datei runterlade, dann hätten 99 von 100 Leuten die sonst nicht gekauft. Und vielleicht gehen sie hinterher sogar noch in den Laden und kaufen sich die CD, weil ihnen die Musik gefallen hat. Ja, das muss man sich auch mal sehen. Gut, aber die gesellschaftliche Diskussion hat nicht stattgefunden, offensichtlich. Genauso abgeblockt worden ist die Diskussion über die sogenannte Flatrate ich weiß nicht mehr ganz genau, es gab ein anderes Stichwort, quasi eine Abgabe auf den Internet-Traffic, ja, die dann GEMA-artig an die Rechteverwerter ausgeschüttet worden wäre aus meiner Sicht vielleicht die fairste Lösung gewesen. Ja, es kann ja irgendwie auch nicht sein, dass jemand völlig entschädigungsfrei seine Musik verliert, nur weil ich die mir aus dem Internet lade. Er hat ja auch irgendwie Arbeit da reingesteckt und so weiter und so weiter. Deswegen, aber das sind alles gesellschaftliche Modelle, die nicht diskutiert worden sind. Ja? Und da kann man sich fragen, warum ist das so? Aus meiner Sicht sind das vor allem Dinge, die auch im gesellschaftlichen Diskurs hätten geregelt werden müssen. Vielleicht auch ein Appell an die Presse, solche Modelle einfach mal so ein bisschen breiter zu diskutieren, sich vielleicht mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Die Urheberrechtsnovelle ist ausschließlich, soweit ich das überblicke, in Fachkreisen, und zwar in Freakkreisen, ja? Stichwort Heise Online diskutiert worden. Dann gab es hier und da mal einen Artikel in der Süddeutschen, aber ich lese die Süddeutsche sehr intensiv und ich lese auch den Pressespiegel bei uns in Karlsruhe intensiv. Das Stichwort quasi Flatrate, GEMA-ähnliche Abgabe auf Internet-Traffic ist mir da nicht untergekommen. Ja, das hat den Freak-Zirkel nicht verlassen und dabei war das doch eine pragmatische Überlegung. Ja, in 60er Jahren galt es auch als Sünde, irgendwelche Musik auf Kassetten zu kopieren. Dann ist man auf die Idee gekommen, wir führen diese Abgabe auf die Tonträger ein und damit waren alle glücklich, bis heute. Warum geht das nicht für Internet-Traffic? Mir ist das schleier.
Gut, diesen Schuh müsste ich mir vielleicht anziehen, wenn ich nicht wüsste, dass ich selber darüber geschrieben habe. Dort vorne in der Mitte, bitte.
Ich habe nochmal eine andere Verhältnismäßigkeit dazu, die ich nochmal gerade aufwerfen wollte, die zu beachten ist. In meinen Augen wird sehr wenig darüber diskutiert, wer nutzt die Daten wie. Die eine Sache ist, wer greift darauf zu. Nehmen wir mal das Unterschiedliche daran an, eben noch das Bankgeheimnis, das aufgehoben wurde, wegen Verbrechensbekämpfung, wo es zwischen Dienst und Kundschaft darauf zugreift, oder auf jeden Fall Sozialbehörden, die Finanzämter, die da so angemeldet haben. Es gibt zumindest stark zu erwarten, zu vermuten, dass das in einer ähnlichen Weise auch wieder passieren kann. Das ist der eine Punkt. Und der für die demokratische Gesellschaft noch gravierende, finde ich, ist, dass per se davon ausgegangen wird, dass eine gute Absicht dahinter steht, in der Strafverfolgung bzw. diejenigen, die es kontrollieren. Das heißt, dass davon ausgegangen wird, der Staat ist demokratisch und er bleibt auch immer demokratisch. Wo gibt es da diese Balance der Kontrolle derjenigen, die kontrollieren? Das finde ich, wird viel zu wenig diskutiert und betrachtet. Und da ist auch eine Grenze der Verhältnismäßigkeit schon lange überschritten, auch wie Geheimdienste und Kriminalämter zusammenarbeiten und die zu Recht ja und mit guten Gründen eingeführte Trennung zwischen Geheimdiensten und Polizei zum Beispiel nach der NS-Zeit ist ja auch schon in großen Teilen verweigert, aufgehoben worden. Also da sind einfach Fragen, die ich aufwerfen möchte. Wie wird da auch überhaupt drauf geguckt und wo ist da die Grenze der Nutzung dieser Daten und warum wird das so wenig diskutiert? Wir nutzen und wir werden es genutzt, wenn es jemand falsch nutzt.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was sagen darf zwischendurch. Also mir ist das ein bisschen zu harmonisch hier. Weil das ist vergleichbar mit einer gewissen Antifa-Veranstaltung. Alle haben ein angenehmes Grüßen und wir sind hier einer Meinung, keiner traut sich zusammen und alles super, was Leute machen. Und wir gehen dann zu Hause in dem diffusen Gefühl, das wird immer alles schlimmer und das haben wir ja auch vorher gesehen. Ich glaube, das ist gar nicht so. Also ich würde zum Beispiel von Herrn Erthes gerne wissen, wieso sein Verband das Verbot von Anonymisierungsdiensten begrüßt. Und ich möchte auch mal gerne wissen, ich bin ja auch noch politisch aktiv gewesen, als das Volkszählungsurteil damals diskutiert wurde. Warum war dann das Publikum, wieso gibt es eigentlich so wenig Widerstand? Ich habe hier also diese Sätze mit alle in den letzten Jahren seit 2001 gegeben hat. Es ist nicht so schrecklich schlimm, aber wieso gibt es noch nicht ansatzweise eine politische Bewegung, obwohl wir ja keine veränderten politischen Verhältnisse haben, außer dass wir keinen Terrorismus mehr haben, eine politische Bewegung, die die Freiheit der Bürger, ungeachtet jetzt ob links oder rechts, hochhebt. Wieso gibt es denn nicht? Weil es Web 2 gibt und alle die Brother toll finden. Warum gibt es in Journalistenverbänden, warum gibt es in der Linken, die also sowas immer in Anspruch nehmen, wieso gibt es diesen Widerstand? Ja, und das ist eine Frage, die mich interessiert, weil ich möchte den nämlich gerne, das gehört ja zur Demokratie, mehr stärken, weil es an die Lobby geben muss, die die Privatsphäre auf ihre Fahnen geschrieben hat. Ich finde es ja völlig richtig, wenn die Strafverfolgungsbehörden oder wenn Schotte sagt, ich möchte gerne sagen. Ja, er ist Lobbyist für die Totalüberwachung der Bürger, weil er hofft, dadurch gibt es keine Verbrechen mehr. Das hat schon seit 100 Jahren, wird er so diskutiert. Einstweilige Erschießung für alle potenziellen Straftäter. Aber ich habe eben andere Interessen. Wieso sind das so wenige? Wieso sind wir nicht 50 und 500? Und es hat schon so viele Veranstaltungen, die sind alle langweilig, weil immer dasselbe gesagt wird. Aber es müsste ja auch Leute geben, die man gegen 2000 Tor-Server betreiben. So teuer ist das gar nicht, 500 Euro im Jahr.
Ich habe aber kurz eine direkte Anleitung dazu. Also die Frage finde ich jetzt auch gut und wichtig, aber ich fasse nicht ganz okay, jetzt ganz darüber wegzubügeln, weil ich finde, das ist eine sehr wesentliche Frage auch in der gesellschaftlichen Dimension dessen, was hier passiert, die ich gestellt habe.
Naja, nee, ich war auch nicht so gemeint.
Okay. Nein, nein, aber da war auch eine konkrete Frage drin, wenn man merkt ist, bei der ich mich auch auf die Antwort sehr freue.
Ich glaube, ich sage das jetzt mal so aus meiner Sicht, den meisten ist gar nicht klar, was das heißt, woraus Leid gespeist hat. Das ist überhaupt noch nicht verstanden worden. Wir haben gerade den Vorgang gehört, dass im Grunde genommen ich nachvollziehen kann über ein halbes Jahr, wer mit wem telefoniert hat. Gut, da habe ich ein Ort, ich habe eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. So, wir haben gehört, Vorratsdatenspeicherung gibt es demnächst, ich sage jetzt mal im Internet, im Web, bei E-Mail, bei Voice oder was immer man sich auch vorstellen kann. Was heißt das konkret? Haben wir alle die gleiche Vorstellung davon? Das ist nicht das Speichern von Logfiles, das ist das Speichern von Bewegungsbildern. So, und das ist genau der Punkt, da gebe ich Ihnen recht, wir haben auch versucht, die Sachen mal darzustellen. Wir waren vielleicht auch ein bisschen nicht so ganz dabei, wie man sowas transportiert. Bei uns war nicht die Aussage, dass wir gegen Anonymisierungsdienste sind. Da sind zwei Begriffe zusammengekommen, die im Grunde genommen in der Darstellung gar nicht so gewollt waren. Das ist nicht so.
Zitat von Heide.
So, das ist angekommen, also müssen wir lernen, diese Einzelheiten, die für sich richtig waren, in den richtigen Zusammenhang bringen und die so vermitteln, damit wir sie wirklich, ich sag jetzt mal, dem geneigten Leser auch verständlich werden. Und das ist ein Problem. Das ist, wir haben eine feste Vorstellung davon und wundern uns, dass die Welt dann anders aussieht. Dann ist es passiert. Ja, und dann kommt der nächste Schritt, was, wenn ich dann die Paragraphen sehe, wir haben sie hier am Tisch liegen, das wird doch immer weitergeführt werden. Die werden die Schrauben immer andrehen. Ja?
Gut. Wir haben eine ganze Menge Publikumsbeiträge jetzt der Reihe nach. Dort in der dritten Reihe bitte erst.
Man hat jetzt den Lüder gesprochen, der humanistischen Union, das ist meine Antwort auf die Frage mehr Freiheit oder mehr Sicherheit. Ich hätte eine konkrete Frage an Herrn Blumeyer. Das Verfassungsgericht hat ja vor Jahren versucht, so eine Grenze für die Freiheitsbestimmung aufzustellen, nämlich den Kernbereich privater Lebensgestaltung. Sie haben ein breites technisches Verständnis der Online-Durchführung, sind Sie dann den überhaupt Möglichkeiten, den Anforderungen zum Schutz dieses Kernbereichs bei der Online-Durchführung nachzukommen? Also ist es überhaupt denkbar, dass diesen Leitsätzen, die da formuliert wurden, gerecht wird, in denen Daten erhoben werden, die in der mündlichen Anhörung ja deutlich wurden, ob die vielleicht erstmal automatisiert erhoben werden, mit Schlüsselwissen oder was auch immer? Sehen Sie deswegen eine Möglichkeit, sich beim Online-Besuchen rechtsstaatlich einzugrenzen? Eine zweite textliche Frage an Burkhard Schröder. Wenn Online-Besuchen und Vorratsdatenspeicherung mediale Enden oder Office-Nutzer sind, warum braucht es dann eine German Privacy Foundation, wenn die Bedrohung nicht da ist?
Ganz kurz nur eine Ergänzung zum Stichwort, man ist sich nicht darüber im Klaren, was das Ganze bedeutet. Insbesondere, glaube ich, ist auch nicht so richtig klar geworden, dass es bei der Vorratsdatenspeicherung nicht nur um schwere Straftaten geht, sondern es geht um jede Straftat, die unter Verwendung von Telekommunikation begangen worden sein soll, ja, nach der Verdachtszeit. Das bedeutet, wenn ich meinen Nachbarn anrufe und ihm sage, du Idiot, ja, Beleidigung möglicherweise, je nach den Umständen, dann ist das ein Fall für die Vorratsdatenspeicherung. In diesem Fall darf die Staatsanwaltschaft auf diese Daten zugreifen. Das wird uns immer verkauft als Terrorbekämpfung, aber das ist Bekämpfung von Eiern, ja, nicht mal. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das steht ja so ganz harmlos in diesen Normen drin. Und da stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit aus meiner Sicht wirklich ganz massiv. Das muss ich sehen. Es gibt natürlich auch schwere über Telekommunikationsmittel begangene Straftaten, aber die fallen dann wiederum in den Straftatenkatalog. Ja, was immer so schön Kinderporno heißt und so, alles furchtbar. Aber das ist im Straftatenkatalog enthalten. Und natürlich eine Bedrohung mit Mord meinetwegen per Telefon ist überhaupt gar keine Frage. Aber solche Formen von vergleichsweise Bagatellkriminalität, die mit der Vorratsdatenspeicherung zu verfolgen, ich habe da meine Bedenken. Gut, aber jetzt zur Frage nach dem Kernbereichsschutz. Vielleicht nur ein Wort dazu, was ist eigentlich Kernbereichsschutz? Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Entscheidungen entschieden, dass es einen bestimmten Bereich gibt, und zwar thematisch abgegrenzten Bereich, der von jedem staatlichen Zugriff frei sein muss. Und es besteht in diesem Bereich ein sogenanntes Erhebungsverbot. Das heißt also, der Staat darf diese Daten noch nicht einmal sich beschaffen, ja, geschweige denn Verwertungsverbot, sie hinterher zur Kenntnis nehmen. Betroffen sind insbesondere Daten aus dem Intimbereich. Ja, um es mal ganz plastisch zu machen, ein Mikrofon im Schlafzimmer muss zu bestimmten Stunden schlicht und ergreifend abgeschaltet werden. Ja, da hat also Karlsruhe in der Entscheidung zur akustischen Wohnraumüberwachung, Stichwort großer Lauschangriff, sehr detailliert vorgegeben, auf welche Art und Weise.
20
Uhr. Uhrzeiten sind mir nicht bekannt, aber jedenfalls ist sehr präzise vorgegeben, wie quasi im Vorfeld sichergestellt werden muss, dass man zu heiklen Stunden gar nicht abhört. Ja, weil eben das Erhebungsverbot gilt. Da gibt es ja immer die politische Debatte, dass man das Richterband einführt, ja, alles mitschneiden, ein Richter darf dann quasi dieses Band schneiden und sagen, das dürfen wir verwerten, das dürft ihr nicht. Da hat Karlsruhe gesagt, das nicht, oder jedenfalls kann man das in der Entscheidung entnehmen, denn es gilt eben ein Erhebungsverbot. Und wenn man das jetzt mal ernst nimmt für den Bereich der Online-Durchsuchung, ja, dass nicht erst erhoben werden darf, Stichwort Festplatte kopieren, sondern dass man vor dem Kopieren entscheiden muss, was man überhaupt runterlädt, dann sehe ich da ganz massive technische Schwierigkeiten. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das gehen soll. Ich habe in einem meiner Aufsätze schon gesagt, was ist mit einer Datei namens Tagebuch-Doc? Die dürfte man dann vermutlich nicht runterladen, weil ein Tagebuch zum absolut geschützten Kernbereich gehört. Naja, aber ich meine, was läge da näher für irgendeinen Muller? Ja, natürlich seine Bombenbaupläne Tagebuch-Doc zu nennen oder meinetwegen auch Diary. Ja, mit anderen Worten, mit Stichworten kommt man da schlicht und ergreifend nicht weiter. Also das ist jetzt überhaupt nicht als Komik gemeint. Es ist einfach so, dass diese Stichwortsuche so einfach sicherlich nicht funktionieren wird, wie man sie sich vorstellt. Ich sehe da persönlich auch keine Lösung. Muss ich ganz offen sagen. Ich wüsste jetzt anstelle eines BKA-Programmierers nicht, wie ich das umsetzen soll. Ja, ich weiß es nicht. Also dieser Karlsruhe hat da im Grunde so skizziert, dass man im Grunde nach Verdachtsmomenten, ja, dass man nach Wahrscheinlichkeiten vorgehen muss, was man erheben darf und was man nicht erheben darf. Aber das sind natürlich ganz erhebliche praktische Schwierigkeiten, wenn man sagt, es soll eine Untersuchung geben, wie man die dann verfassungskonform überhaupt realisiert. Könnte man ernsthaft die Frage stellen, ja. Ja, man könnte sich nicht wirklich fragen, ob solche Umstandsdaten nicht möglicherweise sogar Kernbereich sind.
Das ist ein ganz anderer Ansatz auf jeden Fall. Ein Teil der Frage ging allerdings auch an Burkhard Schröder.
Genau. Ja, warum ist, ich will jetzt keinen Werbeblock einschalten, aber ich kann jetzt nur meine private Meinung dazu kundtun, wie ich mir das vorstelle. Also ein Verein ist ja, wie wir alle wissen, als gute Deutsche etwas Heiliges. Und ich glaube, ein Verein, der Werkverträge an Tor-Admins vergibt oder die Möglichkeit gibt, dass Sponsoren Tor-Server finanzieren, die ein Verein betreibt, aus wissenschaftlichen Zwecken und aus Zwecken der Volksbildung, ist relativ geschützt vor, ich sag das mal salopp sagen, vor Übergriffen der Strafverfolgungsbehörden, die IP adressen wollen. Deswegen denke ich, dass unser Modell eine Art von Lobbyarbeit ist für die Privatsphäre. Ich habe zum ersten Mal etwas von Carsten über sein Motiv gehört, das hat mich sehr beeindruckt. Er tut sozusagen als Techniker etwas dazu, dass der Bürger sich schützen kann vor willkürlichen Übergriffen seitens des Staates. Das steht auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Der Bürger muss davor geschützt werden. Weil es kann auch immer sein, dass es andere politische Verhältnisse geben könnte. Und davor muss man eben eine Regel vorschieben. Und ich denke mir, dass unser Verein zwei Dinge hat auf der Agenda. Das erste ist, die Bürger zu agitieren, sage ich mal so. Ich muss aber dazu sagen, mein Vater war Sektenprediger und ich versuche immer ein bisschen auch das Gute dem Guten auch zum Erfolg zu verhelfen. Also die Bürger zu agitieren, dass sie endlich mal begreifen, dass so etwas wie Sicherheit der Privatsphäre nicht von selber kommt. Deswegen habe ich auch einen missionarischen Eifer, die Bürger darüber aufzuklären, dass sie bisher elektronisch meistens nur Postkarten verschicken. Es ist einfach unglaublich. Also seit 15 Jahren benutze ich PGP und jetzt die Linux-Version. Und wie viele Journalisten, wie viele normale Leute machen das? Das ist nicht zu fassen.
Fragen wir doch mal hier im Raum.
Wer Nein, das möchte ich nicht. Die können ja lügen. Also ich weiß das zum Beispiel von amerikanischen Kollegen. David Crawford vom Wall Street Journal. Die kriegen das alle. Die können natürlich verschlüsseln ihre E-Mails. Die machen ja auch Recherchen über die russische Mafia und über Putin. Und die können doch nicht dann über Server ihre Postkarten verschicken. Und jeder zweite Admin guckt da drauf. Also das möchten wir. Und die zweite Sache ist, wir werden, auch wenn das Gesetz kommt, Vorratsdatenspeicherung, gehe ich davon aus, natürlich weitermachen. dann liegen wir halt Server in Malaysia oder in Frankreich oder sonst wo. Es wird überhaupt nichts ändern. Deswegen ist ja das Gesetz so absurd, wenn man sich das mal vorstellt, was möglich ist. Ich habe ja keine kriminelle Energie und vielleicht eine sportliche Ehrgeiz. Wenn das Gesetz kommt, wird sich überhaupt nichts ändern. Weder für Kriminelle noch für uns. Weil wir betreiben unsere Tor-Server weiter. Wir sind ja in einem internationalen Netz. Und es wird weiterhin möglich sein, anonym zu surfen, wenn man sich ein bisschen auskennt. Es wird alles möglich sein, was noch jetzt schon möglich ist. Deswegen ist für mich die Vorratsdatenspeicherung, die sie beabsichtigt, absolut vergleichbar mit dem Ansinnen der Bürger von Schilder mit Töpfen die Mondstrahlen einzufangen, um ihr Rathaus zu beleuchten. Genauso effektiv. Das ist mein Motiv. Ja, Kostenfrage ist immer eine andere Geschichte, aber ich denke mir, das ist ja nicht so teuer. Also wir haben einige kleine Sponsoren mittlerweile, die das eben aus Realismus machen. Und wenn wir 20 Tor-Server bestreiten, ist ja nur ein Nebenprodukt. Eigentlich machen wir Volksaufklärung mit unserem Verein, das sind wir gemeinnützig. Aber das ist auch ein Modell für andere. Wir wollen ja nicht der Dachverband der Tor-Aktiv werden, aber jeder kann das so machen. Das ist eine gute Frage, warum.
Wir kommen gerade ein bisschen in die Zeitnot.
Ganz kurze Bemerkung nur zu diesem Stichwort willkürliches Handeln der Ermittlungsbehörden. Da glaube ich, muss man so ein bisschen einhaken. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich da wirklich nur sagen, ich kenne es gar nicht bisher. Es gibt, und wenn man sich so die Arbeitslast des durchschnittlichen Staatsanwalts und Polizeibeamten anschaut, der macht sich nicht noch Arbeit, wo keine ist. Das Problem aus Sicht der Privatsphäre ist eher das, dass ein Staatsanwalt dazu verpflichtet ist, jede Straftat aufzuklären, so gut er kann, jedenfalls in bestimmten Grenzen, wenn sie ihm denn bekannt wird, ja, in Form eines Verdachts. Ja, das nennt sich Legalitätsprinzip und das hat auch einen guten Sinn grundsätzlich. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das Problem wirklich die Strafverfolgungsbehörden sind, sondern wenn überhaupt, dann ist es eher die Rechtslage. Einerseits die Möglichkeiten des Datenzugriffs, die ja eben gerade kontrovers diskutiert werden, und zum anderen die materielle Rechtslage, was wir eben Stichwort Urheberrecht ja auch schon diskutiert haben. Muss das wirklich alles strafbar sein? Was strafbar ist. Aber an den einzelnen Behörden anzuknüpfen, ist, glaube ich, ein Weg eher in die Irre führen.
Ich glaube auch, es geht mit den Strafverfolgungsbehörden irre, aber die Frage, die oder gestellt hat, wird ja sehr kontrolliert, die Überwacher. Ich stehe vor dem Problem, was mache ich, wenn der aserbaidschanische Geheimdienst die Verbindungsdaten 4 Wochen haben will. Es haben 52 Länder Zugriff auf sämtliche bei mir gespeicherten Daten in Zukunft. Dazu gehört Aserbaidschan, Israel, USA. Die Geheimdienste zur präventiven Ermittlung, das heißt, man muss nicht mehr einen Verdacht vorliegen. Und ich habe kein Problem mit Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten, wenn es um wirkliches Verbrechen geht. Aber wenn es um präventive Ermittlungen geht, um Ermittlungen gegen, naja, sagen wir mal, die starke Ausdehnung Paragraph 129a oder so, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Und es gibt keinen, der den Mossad daran hindert, von mir die Daten abzufordern.
Gut, die nächste Woche.
Ich wollte noch eine Frage antworten mit dem mehr Sicherheit und mehr Freiheit und so. Ich finde, es wird immer kommuniziert, dass die Sicherheit, die bleibt und die Frage bringt, im Endeffekt habe ich das Gefühl, das würde beides sinken. Weil während irgendwie die Staatsanwaltschaft damit beschäftigt ist, irgendwie kurzfristige MP3-Sauna zu fangen, dann hat die Polizei, also und gerade auch die Idee, vielleicht mal im Funk zu verschlüsseln und die Daten dann vielleicht mit um 4 runterzufahren und dann vielleicht ihr eigenes Handy zu benutzen, weil sie ihren Funkgeräten nicht vertrauen und vielleicht irgendwie kein Benzin mehr haben. Also es wird ja nur rein gesetzlich abstrakt die Sicherheit erhöht, aber tatsächlich wird der total gekürzt. Also ich kriege die Motivation nicht, der Politik zu sagen, wir kehren uns um unsere Bürger. Also das ist faktisch wird es ja eigentlich weniger Sicherheit. Und wenn mich jetzt ein paar Kurzhaarige im Bahnhof haben mit dem Hand spielen, dann wird die Kamera da auch nicht dazwischen springen. Es wird maximal der Warnungsport, der aber gerade eingespart wurde. Also das ist völlig aus dem Lot. Und noch als letzte Anmerkung, solange es in Gefängnissen noch Drogen und Waffen gibt, weiß ich nicht, wie sicher unsere Gesellschaft werden soll.
Das war eine
Frage mit den vorangegangenen Wortmeldungen, möchte ich die Frage von Herrn Würmer etwas kritisieren. Das Stichwort Verhältnismäßigkeit ist mehrfach gefallen. Geht es nicht darum, die Verhältnismäßigkeit zwischen Freiheit und Sicherheit
sehr schwierig. Und zwar in jedem Ausmaß, was für ein gesetzlicher Rahmen ist für die Strafverfolgungsbehörden, für den Staat vorhanden, um die Freiheit einzuschränken. Und da die Frage ist nicht auf der, Einzelmaßnahme ruhen, sondern die Frage ist da, brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung, brauchen wir die Online-Durchsuchung, um tatsächlich Sicherheit zu bekommen. Und da frage ich einfach in dem Rahmen, was bringen zum Beispiel die Halterfeststellung. Wir haben Hunderttausende, die der BND, die der Verfassungsschutz kontrollieren kann, feststellen kann. Und wie viele Terroristen sind damit gefangen worden? Ich weiß von keinem Fall. Und das ist das Maß an Verhältnismäßigkeit, stimmt nicht mehr. Das Instrumentarium wird fortwährend erweitert, aber es weiß niemand sicher, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, damit nur einen einzigen Gegenstand mehr zu bekommen. Und da kommen wir dann zu den technischen Möglichkeiten der Online-Durchsuchung. Ja, wenn aber gerade die Leute damit beschäftigen, die wirklich etwas zu verbergen haben, die unsere Sicherheit zu gefährden, dann ist das ganze Instrumentarium verfehlt.
Darf ich ganz kurz alle, die noch eine Wortmeldung gerade haben, bitten, einmal ganz kurz ihren Arm nochmal zu heben, damit ich jetzt niemanden vergesse? Okay, dann habe ich auch nicht gerade niemanden vergessen. Eine? Oh. Ja, gut. Komme ich gleich zu. Ich finde es höchst interessant, dass wir hier so ein sehr breites Spektrum auch haben, an Perspektiven auf diese ganze Problematik. Wir haben hier zum Beispiel die wirtschaftliche Komponente, wir haben die Freiheit versus Sicherheit oder auch Freiheit durch Sicherheit oder Sicherheit durch Freiheit Diskussion. Wir haben die Diskussion, ja, nicht ganz, das ist noch keine ausgereifte Diskussion um die Sicherheit in Gefängnissen, aber schönes Beispiel. Ich merke mir das gerne. Was mich jetzt noch interessieren würde von allen, die anwesend sind, haben Sie jemals versucht, jemandem, der eher unbeschlagen ist in diesem Thema, zu erklären, um was es eigentlich bei diesen Themen geht? Haben Sie mal versucht, Ihrer Mutter, Ihrem Vater zu erklären, was eine Vorratsdatenspeicherung ist?
Doch, meiner Mutter habe ich das versucht zu erklären. Einfach, wenn ich jogge oder mit dem Hund spazieren gehe, dann müssen alle meine Bewegungen ein halbes Jahr sozusagen in einem Protokoll irgendjemand vorlegen. Und wenn ich bei Aldi einkaufen gehe, keine Werbung, jetzt nur mache ich häufig, dann müsste ich mir ein Rücklicht auf den Hintern pappen, damit immer jeder sieht, wo ich bin. Und ich muss mein Verhalten, wo ich vor welchem Regal gestanden habe, beim Geschäftsführer abgeben als Protokoll. Bei Amazon ist es schon so praktisch und da steht ja auch keiner drum. Aber es ist sozusagen, welche Ministerin war das, die zurückgetreten ist, meine Lieblingsministerin, die immer gesagt hat, was offline gilt, muss doch online gelten. Ja, das darf ich nämlich auch. Ich darf offline spazieren gehen, ohne ein Bewegungsprotokoll für ein halbes Jahr abzuliefern. Warum soll das online jetzt anders sein?
Gibt es andere, die es versucht haben und von ihren Erfahrungen vielleicht ganz kurz berichten mögen?
Ja, also meine Eltern haben die Sammelklage der Fahrkartenvorratsdatenspeicherung unterschrieben und sind auch mit auf die Demo gekommen. Und andere Leute meinten, ja, sollen die doch wissen. Also, ja, wer die Bulli erfahren, was das hier mit mir hat. Also,
warum ich frage, ist natürlich diese klassische Nothing to Hide, Nothing to Fear Geschichte. Ja? Also wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Wenn man Meinungsumfragen Glauben schenkt, dann ist die Online-Durchsuchung zum Beispiel ein sehr akzeptiertes Mittel in der Mehrheit der Bevölkerung. Liegt das wirklich nur an mangelnder Aufklärung über die Reichweite? Oder vertun wir uns jetzt vielleicht auch, wenn wir hier in so einem Kreis, also ich bin berufsbetroffen sozusagen, ich bin dauernd online, weil ich in einer Online-Redaktion arbeite, ich kann eigentlich fast nichts mehr machen ohne einen Computer, ohne Internetverbindung. Ich bin selbst hier mit meinem Handy gerade online, schätze ich. Ist das nur unsere Verblendetheit gegenüber den tatsächlichen Zuständen? Also ist das einfach nur dadurch, dass wir persönlich damit so viel zu tun haben, dass wir diese Dinge vielleicht ein Stück weit anders sehen? Sie haben beruflich zum Beispiel damit sicherlich auch sehr viel zu tun, sitzen wahrscheinlich auch relativ häufig am Computer, sehen die Dinge vielleicht trotzdem anders. Ich möchte nicht, dass hier zu viel Konsens passiert. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich auch noch zu Wort melden. Wir haben aber daneben schon eine Wortmeldung.
Ich glaube, damit
beantwortest du eine ähnliche Frage von Walker nach der Sicherheit? Oder warum so wenige dagegen oder für mehr Freiheit einstehen? Die Sicherheit ist für viele Menschen elementar und wichtig und sie scheint für viele sehr viel wichtiger zu sein als das, was wir in unserer Privatsphäre machen. Und das ist eben der springende Punkt, wo man sich fragen muss, ist es wirklich schon so weit, dass euch wichtiger ist, dass ihr die gute Hoffnung habt, dass niemals eine Bombe explodieren wird, aber ihr dafür möglicherweise jederzeit kontrollierbar seid. Und man muss sich bei der Vorratsdatenspeicherung im Klaren sein. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich vor 2 Monaten telefoniert habe. Aber in Kürze werden es die Ermittlungsbehörden, wenn sie es wollen, sehr wohl wissen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, nein, das möchte ich nicht.
Also, ich habe eigentlich noch einen Aspekt immer im Kopf gehabt, der noch gar nicht erwähnt wurde. Wenn man sich mal überlegt, warum so wenig Widerstand da ist. Oder auch zum Beispiel die Wirtschaft müsste ja eigentlich lautstark protestieren und es ist ja nicht so. Wenn man sich überlegt, wie in Gesellschaften wie den USA in der McCarthy-Ära öffentlich diskutiert wurde, über eine angebliche Bedrohung, damals über den Kommunismus oder wer auch immer das jeweils war, gab es Tribunale, die zur Spannungszeit was anders mit anderen Auswirkungen, aber dieser Zwang, die Reihen zu schließen vor einer scheinbaren äußeren Bedrohung, der ist immer dann sehr präsent, wenn man von wirklichen Problemen ablenken will. Weil das funktioniert immer. Das funktioniert im Kleinen, das funktioniert im Großen. Und die Bedrohung durch den Terrorismus ist ja real, aber nicht so real, wie viele Leute es gerne hätten. Weil man muss ja überlegen, wenn es jetzt mal einen erfolgreichen Bombenanschlag mit mehreren Toten gegeben hätte, hat es ja von Nazis in den 80ern und 70ern gegeben. Was hätten wir denn dann für Gesetze von Herrn Schotte oder von anderen zu erwarten? Was würden die dann noch alles fordern?
Naja, vielleicht liegt es ja auch gerade daran, dass es eben genau diese ganzen Gesetzesmaßnahmen gibt. Jetzt spielt es mal den mehr oder weniger Wettbewerb, dass das eben nicht passiert. Kann ja sein, dass sie gerade so wahnsinnig erfolgreich sind.
Nein, das Problem ist ja so, die Begründung ist ja verständlich. Ich habe mir das mal ausgedrückt, die Europäische Cybercrime Convention spiegelt ja den Stand der Behördendiskussion im Jahre 2001 wieder. Aber das, was die Deutschen daraus gemacht haben, Frau Zypris vor allem, was ohnehin schon existiert durch Rot-Grün, durch die Telekommunikationsüberwachung, das ist ja weit über das hinaus, was die Europäische Cybercrime Convention eigentlich verlangt. Warum sind wir Deutschen so? Weil wir immer alles gründlich machen. Die Frage ist nur, wenn etwas passiert, dann werden alle unsere Diskussionen wahrscheinlich sehr schnell verschwunden sein. Dann wird gesagt werden, Anonymisierung ist verboten oder Herr Kanter hat damals versucht, noch Kryptographie zu verbieten. Er meinte allerdings, das sind diese ratternden Apparate, die man aus dem Zweiten Weltkrieg kennt. Aber es sind alles, die da kommen. Ich befürchte, wenn es nicht einen stabilen Lobbyismus für die Freiheit gibt, zu der auch diese Anonymität gehört, dann werden wir beim nächsten Schlag von irgendjemandem, sozusagen gegen die Gesellschaft, von Kriminellen oder Terroristen oder jemandem, beim nächsten Schlag werden wir noch mehr Überwachung bekommen. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass die Leute in der Beziehung ein bisschen aufwachen.
Ja, ganz kurz dazu. Ich möchte den Ball doch wieder an die, vielleicht nochmal an die Medien zurückspielen. Die Medien sind jetzt ein großes Wort. Aber ich habe den Eindruck, dass das Gefühl mangelnder Sicherheit einfach auch sehr viel damit zu tun hat, welche Themen in den Medien, vor allem auch in den elektronischen Medien und da wiederum wohl vor allem im Fernsehen nach oben gespielt werden. Also irgendwelche Tötungsdelikte zum Beispiel nehmen da ganz breiten steilen Raum Stellenwert ein. Und ich habe das Gefühl, dass einfach deswegen die gefühlte Sicherheitslage mit unserer tatsächlichen Sicherheitslage überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe das noch nie irgendwie empirisch untersucht, aber es scheint mir doch so zu sein. Und ich kenne Zahlen im Bereich von Sexualdelikten gegenüber Kindern, also zum Beispiel Sexualmorde an Kindern. Statistisch gesehen ist es so, dass die Fallzahlen seit 1970 konstant rückläufig sind. Ja? Wer hätte das gedacht? Also wenn ich die Bild-Zeitung aufschlage, dann denke ich doch, dass in den letzten 5 Jahren geradezu ein Boom von Kinderpornografie, von Kindesmissbrauch und von Lustmorden an Kindern gegeben hat. Das Gegenteil ist der Fall. Das muss man sich klar machen. Und ich weiß nicht, ob möglicherweise der ökonomische Zwang, unter dem vor allem natürlich private Medien stehen, aber in geringerem Maße sicherlich auch öffentlich-rechtliche, dass dieser ökonomische Zwang, dass dieser Quotenzwang dazu führt, dass man reißerische Themen ganz groß aufbläst, dass man also, und ich meine, klar, Kriminalität ist immer ein reißerisches Thema, Smoking Guns auf der Titelseite sind das Beste, was einem als Redakteur passieren kann. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass wir damit ein Bedrohungsgefühl herbeischreiben, herbeisenden, das dann letztlich die Basis bildet für eine solche Sicherheitsdebatte, wie wir sie führen. Also meines Erachtens sind sie einfach sehr an den gesellschaftlichen Problemen vorbei.
Das ist ein Bereich, zu dem es tatsächlich einige Untersuchungen gibt, nicht primär aus Deutschland. Ein schönes Beispiel ist sicherlich Großbritannien dafür mit seiner sehr starken Ausbreitung von CCTV, also Überwachungskameras, wo dann die gefühlte Sicherheit mit der realen Sicherheit nur noch sehr, sehr wenig zu tun hatte. Und auch Verdrängungseffekte, die durch die Installation von CCTV-Anlagen erst eingetreten sind, sind auf die Dauer dann häufig einfach zurückgegangen, denn wenn keiner die Bilder auf den Überwachungskameras auswertet, dann braucht sich auch niemand vor diesen Überwachungskameras fürchten. Das, was dieser tatsächliche wirtschaftliche Druck oder sagen wir mal lieber Reichweitendruck dazu oder ähnliches für Medien, das kann ich aus eigener, auch beruflicher Erfahrung, glaube ich, weitgehend unterschreiben. Es gibt natürlich doch qualitativ sehr große Abstufungen zwischen den verschiedenen Medien und Medienformen. Aber wer mal genauer hinschaut, der wird schon bemerken, dass kurz vor Sitzungen wichtiger Aufsichtsräte und Ähnliches in Medienkonzernen die ein oder andere Publikation viel mehr auf diese 3T, Titten, Tiere, Terroristen setzt. Kommt schon mal vor. Es gab gerade ein sehr schönes Beispiel im letzten Monat. Wer sich die IVW-Online-Zahlen anguckt der letzten Monate, kann das sehr schön selber herausfinden, wo das war und wie das war. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Jetzt ist noch Gelegenheit für Wortmeldungen. Wir hatten dort hinten eine eben gehabt. Und
uns erwartet. Ich glaube, dass wir hier eine Art Maschinenkrimerei begehen. Denn die Internetüberwachung, oder nennen wir einfach mal so, das ist einfach besser, weil ich davon sehr wenig verstehe und weil ich auch keiner verstehe, wie ich mich verstehe, weil ich auch nicht viel zu wissen habe. Die Dinge, die an Informationen an mich herangetragen werden, die dann schützen werden, für mich, ja, diese Überwachung, aber mir dann das ist ja auch ganz klar. Aber es klingt auch gut, es klingt an, vorsichtig gesagt. Mit Hausdurchsuchungen, die dann in irgendwelche Relationen gestellt werden und das Haus hatte, das größte Welt hat dann verloren. Er hatte das Mittel, das einzige Mittel damals verhandelt und das wird, was immer passiert, das wird einfach ausgenutzt. Unsere Dienste dürfen manche Sachen nicht tun, was machen wir? Wir werden informiert von anderen Diensten. Das war ja jetzt bei der letzten großen Aktion, die auch erfolgreich gelaufen ist. Dann auch ganz klar, das wird aber noch mehr irgendwelche Geheimnisse tun. Da wird gesagt, nein, wir dürfen das nicht. Woher haben wir denn die Information? Nun, wir haben das von befreundeten Diensten. In Amerika läuft das noch alles ganz anders ab. Wir haben immer angesprochen. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe vor 20, 30 Jahren, vielleicht 30 Jahre, haben Sie sich das totgelacht, wenn ich
das hier erfahren habe. Ein Einwand. Privatsphäre ist ja auch eine Sache, die sich historisch entwickelt hat. Wenn man mit jemandem, der in Bangladesch groß geworden ist, über Privatsphäre redet, dann diskutiert das anders. Wir hatten ja die Überwachung total schon humanoider Form, nämlich durch den Blockwart. Der Blockwart war ja jemand, der alle Informationen über seine Umgebung sammelt, also auch auf Vorrat speichert, auf Abruf. Heute wird das eben nicht durch Menschen gemacht, sondern durch Technik. Aber die Technikgläubigkeit geht eben so weit, das ist ein beliebtes Thema im Science-Fiction-Roman, dass man der Technik eben vertraut. Das sollte man immer nicht. Man sollte weder einem Menschen noch Politiker noch der Technik vertrauen. Dieses Bewusstsein, dass man sein Schicksal und
Vertrauen ist nicht mehr
zu ja, das Problem ist, dass man das selber, in die Hand nehmen muss. Das ist ja unser Anliegen. Man muss selber bewusst handeln, man muss sich bewusst schützen und man muss immer seine Privatsphäre bewusst bestimmen können. Ich glaube nicht, dass immer alles schlimmer wird, das kennen wir seit 2000 Jahren. Ich glaube, dass die Möglichkeit, dass es besser wird, durchaus da ist. Und dafür sind wir ja da.
Ich glaube, bewusst handeln ist genau das richtige Stichwort.
Ja, also vielleicht seid ihr offensichtlich ein bisschen, die Mehrheit sind die Klarverteilung. Ich war vor drei Wochen bei der BKA-Herbsttagung, da war das Thema Internet-Durchsuchung, da waren die Mehrheiten anders verteilt, einer von Ihnen alle wissen. Die haben wir ja nicht eingeladen. Also, Journalisten waren
da
sehr viel mehr.
Das heißt ja
das ist Vorurteil. Ja. Nein, das ist auch okay. Also, ich bin heute von Herrn Schröder eingeladen worden, wofür ich mich sehr bedanke. Ich arbeite im Landeskriminalamt beim Strafschutz. Vielleicht noch ein bisschen mehr zu pointieren. Und mich interessiert natürlich diese Diskussion. Ich kriege viel mit aus Sicht der Polizei und kriege auch viel mit. Das war ja für mich mal ein bisschen ein Bekannten, das zu erklären. Auf jeder Party, wo ich hingehe, selbst mein Nachbar hat mich schon angesprochen, hat mir gesagt, kannst du ruhig gucken, was auf meinem Rechner ist. Ich merke, dass diese Thematik völlig anders in der Bevölkerung wahrgenommen wird, als ich jetzt als Polizist sie eigentlich verstehe. Ich weiß, wie viel Aufwand eine Telefonüberwachung kostet, wie unglaublich viel Aufwand, sagen wir mal, dafür in einer Wohnung gebraucht wird, von einer einzelnen Wohnung, die man machen würde. Und deswegen reagiere ich natürlich anders, wenn jemand sagt, naja, ihr sollt uns ja alle abhören. Ich weiß, es ist ein völliges Ding der Unmöglichkeit, das zu machen. Ich merke aber auch, dass in der Bevölkerung, und deswegen verstehe ich nicht, dass ich sagen, wo ist denn die Lobby, die uns hier unterstützt, dass es also eine große Unsicherheit da ist, ob denn die Polizei die Mittel einsetzt zum Schutz der Freiheit, zum Wohl aller, zur Verteidigung der Freiheitsrechte oder ob es eigentlich eher eine Einschränkung ist. Ja, also ich merke, dass wird da kontrovers diskutiert. Und ich meine eben, für uns, für die Polizei, ist es sinnvoll, einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten zu haben, der ist ein blödes Zitat. Ist man leid, kann man nicht mitnehmen. Und übrigens auch deshalb, weil ich alles für jede Situation. Natürlich kriege ich nicht jeden mit der Maßnahme 1 oder 2. Natürlich, wenn jemand, der Top-Hacker ist und ein sicheres Betriebssystem hat und noch eine Firewall und dann werde ich mit den Maßnahmen dort nicht vorgehen können. Natürlich kriege ich auch von jemandem Fingerabdrücke, der Handschuhe ist. Und der also einen sehr guten Anzug trägt, werde ich dann nämlich auch keine DNA-Spuren am Tatort finden. Aber das perfekte Verbrechen gibt es nach meiner Einschätzung nicht. Und wir, Linkes, brauchen eben die Möglichkeit, in bestimmten Situationen auch auf andere Konstruktionen zurückzugreifen. So wie sich die Entwicklung darstellt, werden wir in 5 oder 10 Jahren lachen über Sachen wie Telefonzellen und Analogtelefone, wir werden nur noch über Internet telefonieren. Und das ist eben ein Bestreben der Sicherheitsbehörden, auf diesem Punkt auch präsent zu sein. Und auch eine Möglichkeit zu haben, das zu machen. Aber ich verstehe, wie gesagt, ich bin ja auch genauso wie Sie Bürger und mache mir eben auch hier die Gedanken, wenn ich jetzt den A oder den B anrufe, wer weiß das dann eigentlich in einem Jahr. Ja. Und ich kann das natürlich auch verstehen. Ich selber, das fand ich hier, das Zitat davor, ich darf hier auch nicht zitieren. Ich selber möchte auch nicht in einem Land leben, wo die Polizei wahnsinnig sich fühlt und sonst niemand. Ich glaube, in einem Land müsste niemand leben. Aber auf der anderen Seite sehen Sie, wir haben, wir diskutieren nur bei DACH, dass BKA so eine Online-Geschichte machen. Wir diskutieren aber gar nicht darüber, wie viele hundert andere Interessenten vielleicht im Internet sind, die ja die gleichen technischen Möglichkeiten hätten, die nicht an unser Grundgesetz, an die Gewaltenteilung, an richterliche Kontrolle etc. geknüpft werden, sondern die ganz eigenen Interessen verfolgen, seien es Wirtschaftsunternehmen, seien es ausländische Nachrichtendienste. Und das ist eigentlich das, was mich jetzt als Bürger Deutschlands viel mehr treiben wird. Ich verstehe, dass ich es anders sehe, aber ich sehe eben, für mich ist das eigentlich eine Teildiskussion. Wenn wir erstmal feststellen, das Ganze funktioniert, dann kann es auch jeder einsetzen.
Danke, Frage an dich. Wie viele Ermittlungsverfahren, unberechtigte Ermittlungsverfahren gegen Sie persönlich bereits geführt worden? Das ist eigentlich der Punkt, wo es bei den meisten Leuten nicht ist.
wenn man mal so 1, 2, 3, 5, 10 Ermittlungsverfahren hat, die so eigentlich geführt werden, oder kann man ermittelt werden, wenn eine Rechnerbeschlagnahme, dann kriegt man das also, ja, wieder kriegt man das eigentlich irgendwann mal, irgendwas.
Wenn dort so viel geführt worden wäre, dürfen wir wahrscheinlich den Beruf nicht ausüben. Aber,
doch, das wird ist vollkommen Usus. Gegen jeden Staatsanwalt, gegen jeden Richter kommen ständig Anzeigen. Das ist völlig normal. Rechtsfolgerung, reihenweise, ja, was glauben Sie? Ja, jeder.
Aber Sie sind nicht durchgekommen, ja?
Nein.
Dann hätte es das Problem gegeben, die es
sprach einfach nicht der Wahrheit.
Genau, meinst du das?
Und dazu gibt es ein Ermittlungsverfahren, das ist ja erstmal nur eine Untersuchung.
Okay, wir müssen leider langsam zum Ende kommen, obwohl ich es sehr schön finde, dass jetzt auch die Diskussion sich sehr weit auch ins Publikum mitverlagert hat und was mich auch sehr, 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 sehr freut. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen zurück aufs Podium. Ich würde einfach interessieren, was jetzt tatsächlich alle hier als nächste Schritte erwarten. Wird das alles technisch scheitern oder wird es technisch alles stattfinden? Wird es einfach nur sehr teuer werden? Oder wird die German Privacy Foundation alles retten?
Das ist jetzt eine Frage an.
Und, ja, also fangen wir mit der mal an.
Ja, wie wird das alles enden? Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir schon in den letzten Jahren auch vom Bundesverfassungsgericht regiert worden sind und nicht von den Politikern, weil eigentlich fast alle Maßnahmen zu meinem großen Vergnügen, meine Frau ist ja auch Juristin, wenn man das mal alles so liest, immer nur mit Watschen geendet haben für die Politiker. Das liegt an deren Unvermögen, was ich ihnen zum Vorwurf mache. Ein ehemaliger Bundespräsident hat mal gesagt, ein Politiker hat nur eine Fähigkeit. Er kann politische Gegner bekämpfen. Alles andere kann er nicht. Deswegen ist er ja Politiker. Deswegen ist es auch wurscht, was die bestehen. Ich gehe davon aus, dass auch beim Bundesverfassungsgericht bei den beiden Themen genügend Experten da sind, die haben auch lange genug Zeit, dementsprechend zu urteilen, dass das fällt. Das Problem ist eben die Vorgabe durch die EU, weil dort weniger Kontrollen sind und zum Beispiel die Cybercrime-Konvention wahrscheinlich nicht mehr zurückgenommen wird. Aber wie das im Einzelfall in Deutschland durchgesetzt wird, da bin ich also guter Hoffnung. Andererseits, für mein persönliches Hobby jetzt, ich habe ja von sportlichen Ehrgeiz gesprochen, denken wir, dass es gar nicht so schwierig ist, alle diese Maßnahmen für Leute wie uns das technisch zu umgehen. Also ich habe mit Carsten heute Morgen ein langes Gespräch geführt, der mich auf die zahllosen Lücken in dem Gesetz der Vorratsdatenspeicherung aufmerksam gemacht hat. Instant Messaging, ja, ist nicht erfasst. Man kann E-Mail-ähnliche Dinge verschicken, die haben wir so eine Box auf unserer Website, die fällt nicht unter die Vorratsdatenspeicherung. Das wird richtig lustig werden, weil wir werden, in unserer Aufgabe ist es ja, das Volk aufzuklären aus Satzung, wir werden alle Maßnahmen verbreiten an möglichst viele Leute, legal die Vorratsdatenspeicherung ad absurdum zu führen. Und dann möchte ich gerne nochmal eine Diskussion mit denen führen, die das Ganze verbrochen haben, und denen auch mal sagen, was da rausgekommen ist. Natürlich können auch unsere Dienste, also auch die Anonymisierungsdienste von den Bösen genutzt werden, aber dann müsste man auch den Postminister verhaften, der Brieftests erlaubt. Weil dort kann man auch böse Dinge reinstecken, auch anonym. Man kann auch, ich habe in meiner Studentenzeit in den Straßenbau gearbeitet, jeden, der eine Straße baut, der kann auch ein Krimineller ein Auto rüberfahren, einen Banküberfall begehen. Diese Risiken gibt es, aber es ist immer eine Frage der Abwägung. Und ich denke, dass immer wieder diese Versuche, wie sie jetzt geschehen, stattfinden werden. Dass es aber auch immer wieder, das sieht man auch in den USA, Bewegungen gibt, gesellschaftliche Organisationen, die dagegenhalten. Und mein großes Vorbild ist nur, was die Bürgerrechte angeht, die USA, da gibt es nämlich eine richtige, starke, finanzkräftige Lobby, die immer wieder alle Gesetze in die Tonne treten lässt, die die amerikanischen Politiker beschließen. American Civil Liberties Union, die achten zum Beispiel Einfall Electronic Frontier Foundation. da sind wir ganz klar. Ich denke mir, es muss ganz viele kleine German Privacy Foundations geben, es muss auch den CPC geben und den Pyrmus geben. Diese kleinen Bewegungen können sich zu einer Art von Bürgerrechtsbewegung größeren Maßstabs entwickeln, die der amerikanischen gleicht. Und dann haben wir auch das gesellschaftliche Bewusstsein, was bei uns in Deutschland ganz unterentwickelt ist. Es muss immer von uns kommen. Wir dürfen nicht auf die Segnungen der Obrigkeit warten, sondern die Bürger müssen selber ihr Gesäß aus dem Sessel buchten und was machen. Wenn sie das nicht machen, passiert auch nichts. Das ist eigentlich das, was ich mir erhoffe.
Da hört sich jetzt ein Horstmann aus der Richtung Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der gleich dachte, dass er nicht bedacht werden würde mit einer Erwähnung, der auch sehr stark in der Richtung arbeitet. Es kommt nicht nur von unten, es kommt vielleicht auch aus der Wirtschaft, es kommt vielleicht auch von den Ingenieuren.
Also, weil man nicht in den Wald fliegt, ich sehe folgendermaßen, wenn der Anspruch berechtigt ist, so vorzugehen und die Kontrolle darüber da ist, was wird eigentlich gemacht und im Grunde genommen Transparenz herrscht, ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist deutlich, das Gesetz ist so schlecht gemacht, handwerklich, dass im Grunde genommen, wenn kein anderer hier für Klarheit reinbringt, die Sache so viel Geld kostet, nicht mehr handhabbar wird, dass im Grunde genommen irgendwo einer die Reißleine zieht und sagt, so geht es nicht mehr weiter. Ich befürchte eher, wenn da nur ein bisschen überbleibt von dem Ansatz, die Vorratsdatenspeicherung zu verhindern, die Gesetze hier nicht, eine Online-Überwachung, da sind wir ja noch nicht, dass da ein Dammbruch stattfindet, dass wir die Vision, die eigentlich dahinter steht, die eigentlich aus meiner Sicht von beratungsresistenten Technologiesystemen schon verabschiedet worden ist, dass die im Grunde genommen die Orgelrevision weit hinter sich lässt.
Ein schöner Ausdruck, den man unbedingt nicht schreiben muss.
Ich kopiere wieder. Also in ein paar Monaten, in einem Jahr, wie sieht es aus? Wird es noch deutsche Tor-Server geben, die von Carsten Ness noch administriert werden?
Also es gibt, die Frage wurde schon im Sommer mal im Tornitz gestellt. Es gab darauf eine kurze Antwort. Die Software wird schneller sein als das Gesetz. Also ganz kurz mal, so zum Beispiel ein Ansatz wäre, dass man über deutsche Tor-Server heute noch Instant Messaging und ähnliche Protokolle routet, die nicht protokolliert werden müssen, dann hat man die Garantie. Das sind Protokolle, die müssen nicht protokolliert werden, die sind nicht drin, das heißt, deutsche Tor-Server werden wieder nicht protokolliert. Es gibt also in der Szene, ein Computerkrieg wird sich immer dem entziehen können. Da sehe ich keine Gefahr. Und das eine ist, man muss das Gesetz aufmerksam lesen. Es steht zum Beispiel jetzt Vorratsdatenspeicherung, es steht drin, dass protokolliert sein muss. Wir haben mal diese kleinen Denkanstoß mit einer Nachrichtenbox eben, ist nicht mehr als ein Denkanstoß. Man kann da, aber das ist jetzt nicht die Tendenz, die ich weiter sehe. Im Großen würde ich eher sagen, dass sich die Entwicklung in den letzten Jahren sich immer stärker gesellschaftlich zeigt, sich wahrscheinlich noch fortsetzen wird. Das heißt, die eine Entwicklung, die Verschärfung der Gesetze, die andere Entwicklung, dass sich solche Organisationen wie Arbeitszeit, Vorratsdatenspeicherung und so weiter, dass da eine Gegenkraft entsteht, die sich die Kräfte mal ausbalancieren. Oder ich denke, die Entwicklung wird uns besser.
Und wo wird sich die Rechtslage entwickeln?
Ja, das ist natürlich jetzt ganz schwer, das irgendwie vorherzusagen. Ich meine, was die beiden Verfahren angeht, die hier schon im Raum standen, die Online-Durchsuchung wird kippen, das war in der mündlichen Verhandlung völlig klar. Die entscheidende Frage ist, auf welche Gründe wird der Senat stützen und wie weit wird er grundlegendes sagen. Der Vorsitzende des ersten Senats hat aber sehr deutlich gemacht, dass man offensichtlich einen großen Wurf plant. Also kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit erwarten, dass eine Entscheidung ergehen wird mit ähnlicher Tragweite wie damals zum Beispiel zur Volkszählung. Aber wie gesagt, das ist bislang Kaffeesatzleserei. Ich kenne das Urteil genauso wenig wie wir alle, aber so hat jedenfalls Herr Papi das angedeutet und insofern schauen wir mal, was das gibt und schauen wir vor allem, ob innerhalb des so vorgegebenen Rechtsrahmens denn überhaupt noch eine Online-Durchsuchung praktisch zu realisieren sein wird. Was die Vorratsdatenspeicherung angeht, bin ich da in der Tat etwas skeptischer, denn es gibt da eben die europäischen Vorgaben. Man könnte natürlich aus Karlsruhe-Sicht das Gesetz insoweit kippen, als die Vorgaben überschritten werden. Stichwort Anonymisierungsserver, denn da gelten ja uneingeschränkt die deutschen Grundrechte. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass man das Gesetz zum Beispiel beim EuGH zur Prüfung vorlegt. In die Richtung geht ja der Entwurf der Verfassungsbeschwerde vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Es gibt also da ganz verschiedene Ansätze und da kann ich einfach auch nichts dazu sagen, was dabei rauskommen wird, das weiß ich nicht. Aber ganz generell wollte ich noch einen Gedanken von Burkhard Schröder aufgreifen, dass wir von Karlsruhe regiert werden, und ich kann nur sagen, das ist natürlich für eine Demokratie ein völlig untragbarer Zustand. Karlsruhe hat die Aufgabe, die Verfassung, das heißt also die äußersten Grenzen zu wahren, aber es kann ja nicht Aufgabe sein, dass der Gesetzgeber quasi Gesetzgeber systematisch erlässt, ja, die über das verfassungsrechtlich Mögliche hinausgehen und sich dann quasi von Karlsruhe sie zurechtschneiden lässt, auf das gerade noch so rechtsstaatlich vertretbar. Das ist ja letztlich eine Selbstaufgabe der Demokratie. Ja, es ist ja Aufgabe des Parlaments, Freiheit und Sicherheit in einen vernünftigen Einklang zu bringen und gerade nicht fast ausschließlich auf Sicherheitsaspekte zu schauen und dann zu sehen, wie viel davon noch dem verfassungsrechtlichen Prüfstand übersteht. Das ist aus jedenfalls nicht mein Verständnis von Demokratie, denn dass das Parlament wesentlich besser demokratisch legitimiert ist, zumindest als die 2x8 Richter in Karlsruhe, das brauche ich, glaube ich, niemandem zu erläutern. Insofern würde ich mir da einfach von unseren Parteien wünschen, dass die Debatte, die wir hier geführt haben, einfach viel breiter noch geführt würde, dass dort die Argumente abgewogen werden und man ganz bewusst gerade nicht an die Grenzen der Verfassung geht, sondern eine von vornherein verfassungskonforme Lösung findet.
Ganz herzlichen Dank, alle, die gekommen sind. Ganz besonderen Dank natürlich an alle, die hier auf dem Podium saßen auch. Und ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal an unsere Gastgeber vom BBB und von dir, Frau.
Und ein Wort noch zum Schluss, wenn wir die German Privacy Foundation jetzt kennenlernen werden. Wir treffen uns noch in einem Lokal, Carabao, thailändische Wasserbüschel, Hornstraße 4, das ist da an einem Lokschlösschen in Kreuzberg. Da gehen wir jetzt hin. Ansonsten, wir haben keinerlei Ad-Hoc-Material mehr, außer dem, was dort liegt. Alles, was über uns zu wissen gibt, steht auf unserer Webseite, privacyfoundation.de. Und der Hinweis, wer jetzt den kühnen Entschluss gefasst hat, bei uns Mitglied werden zu wollen, der soll bitte uns auch seinen öffentlichen Schlüssel schicken. Wir nehmen nämlich nur Leute auf, die ihre E-Mails verschlüsseln. Und die anderen DAOs, die wollen wir gar nicht haben. Also, ich bin überrascht für die starke Beteiligung und wünsche Ihnen noch einen vorratsdatenspeicherungsfreien
Heimweg. Herr Schröder, die wollen Sie doch auch, oder? Die wollen Sie doch erst missionieren, dann haben.